Hallo zur Geekzone Watch Folge 108. Wir schreiben den 7. September 2025 und heute mit dabei der Christian.
Ja, servus an alle. Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir. Und ich erzähle euch heute Abend was über ganz tolle Sachen. TV-Serien, Stoff ist dabei mit Alien Earth. Zumindest mal ein so Mid-Season-Update. 5 Folgen sind ja mittlerweile draußen. Filmtechnisch gibt es zumindest von mir einen Ausblick über eine Doku, Wick is Pain. Und dann habe ich noch ein paar Quickies mitgebracht.
Sehr schön. Oh ja, Quickies haben wir heute auch wieder.
Quickies.
Und in diesem Sinne auch mit dabei, der Fips.
Wieso kommst du jetzt von Quickie auf mich? egal. Hi, hallo. Grüß euch und hallo. Ich habe heute wieder so einen ganz fiesen Serien-Wrap-Up über einen Haufen Serien, aktuelle Serien. Dexter ist ja zu Ende gelaufen, die Staffel Dexter Resurrection. Strange New Worlds geht weiter. Wednesday hat angefangen. Alien Earth habe ich natürlich auch eine Meinung zu. Thunderbolts habe ich geguckt, endlich. Und ein paar Quickies habe ich auch noch am Start.
Quickies hast du auch noch am Start.
Ja, wenn du schon bei Quickie nur an mich denken kannst, Peter, das finde ich echt süß.
Ja, aber wer wieder richtig am Start ist, ist der Tax.
Ja, servus. Ich habe nur die großen Sachen angeschaut. Ich war nämlich mit euch im Kino. Wir haben nämlich die nackte Kanone angeschaut, den Reboot sozusagen. Und ich rede heute mit, dass ich noch früher hören kann, wie es mit Alien ausschaut. Also ich werde da mal ein bisschen auch hier sidekicken und auch noch etwas über Wednesday erzählen. Ja, Peter, was hast denn du so geschaut?
Ja, ich bin auch dabei und ja, was habe ich geschaut? Ich habe relativ wenig geschaut, aber ich werde auf jeden Fall auch meinen Senf abgeben zu Alien Earth. Da bin ich auch bei der 5. Folge, wie der Christian. Und da wir alle zusammen im Kino waren, kann ich auch zur nackten Kanone von 2025 was sagen, also der Neuauflage. Das werde ich sogar versuchen zu führen, dieses Thema. Aber da reden wir alle drüber, ne? Es war ein schöner Ausflug.
Ja.
Wunderbar, wunderbar. Ja, alle so ordentlich durchgeurlaubt. Der Christian ist noch am aktuellsten durchgeurlaubt von uns, ne, Christian? Deswegen bist du auch so entspannt. Und hoffentlich hast du auch richtig viel Bock zu reden. Das ist ja immer ganz wichtig. Ja. Gerade bei den Watch-Folgen, da setzen wir auf dich, auf jeden Fall. Ja, und schon langsam biegen wir auf den Herbst ein. Das heißt auch für den Tax, du kommst du nicht langsam wieder zum Content-Konsum, weil du hast gesagt, das Einzige, was du wirklich geschaut hast, war nackte Kanone im Kino. Das bedeutet, ist noch zu warm gewesen.
Ja, ich muss ja gestehen, ich habe vielleicht noch das eine oder andere angeguckt, aber es war so schlecht, dass ich das noch nicht mal als ein Quickie zur Warnung aussprechen möchte, weil ich möchte quasi die wertvolle Internetbandbreite da jetzt nicht schädigen, ja.
Da traust du dich einfach
gar nicht. Nee, es war so schlecht, ja.
Jetzt sind wir aber eigentlich gespannt, ne? Eigentlich sind wir jetzt alle gespannt, Tax. Jetzt musst du überlegen, ob du spontan später nicht doch noch ein Quickie draus machst.
Genau, vielleicht bringe ich den noch rein, ja.
Aber gell, jetzt ist kühler dann, Tax. Jetzt setzt man natürlich drauf, dass du auch wieder langsam zum Content-Monster wirst.
Content-Monster, ja, aber ich bin ja auch am Musik machen und gleichzeitig am Spielen, ja. Das heißt, auch in der nächsten Play-Runde gibt es vielleicht noch mehr zu berichten.
Oh, dann erwarten wir aber auch, dass es zeitnah mal wieder einen Special-Tax-Jingle so irgendwas gibt, ne?
Ja, das kommt auch bald mal wieder.
Hei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber einige spannende Themen haben wir drauf. Aber bevor wir dazu kommen, frage ich jetzt erstmal den Christian, was er heute zu trinken am Start hat.
Ja, ich bin total langweilig heute. Ich habe wieder nur dicken Anführungsstrichen einen Holy. Und zwar wieder mein Lieblings-Holy mit Schwarztee, Zitrone. Weil ich das hervorragende alkoholfreie Radler, das es bei mir im Urlaub gab, alle schon im Urlaub gesoffen habe und mir keins mit konnte, was ich heute Abend hätte trinken wollen. Aber das hat's vorher schon, das ist leider vorher schon draufgegangen. Ein sehr gutes von, ich glaube, slowenische Brauerei Lasko mit dem Ziegenbock. Ein alkoholfreies Radler mit Ananas. Voll geil. Ich hab das ja schon geschildert. Also ich war so begeistert. Wahnsinn.
Fein. Feine Sache. Und Holy haben wir schon erwähnt, dass wir noch kein Sponsoring haben, glaube ich, oder? Haben wir schon mal erwähnt. Ja.
Haben wir schon mal erwähnt, kann man ruhig nochmal.
Holy.
Ja, ich habe jetzt nur eine Headline gelesen. Ich habe eine Headline gelesen. Holy im Interview mit den Gründern. Sie wollen das neue Coca-Cola werden.
Jetzt auf jeden Fall
ambitioniert, die Kollegen. Ne?
Ja, und ich sehe gerade, dass sogar eine SpongeBob-Variante da. Ja, also, das ist ja noch viel spannender, ja. Bekannter SpongeBob-Fan.
Dass ich deine Schwarz-Tee-Zitrone-Variante irgendwo kriege, weil die ich bisher probiert habe, haben mich jetzt nicht so begeistert, aber das waren auch so komische Geschmacksrichtungen, die ich einfach probieren wollte. Weil
also ich hoffe mal, sie wollen nur den Bekanntheitsgrad und nicht den menschenverachtenden Riesenmassenkonzern.
Bekanntheitsgrad sind sie ja gut dabei. Sie machen auf jeden Fall sau viel Marketing. Das kann man mal ganz klar sagen. Nur bei den falschen Podcasts. Naja, wir machen weiter mit dem Fips. Was hast du denn, lieber Fips? Hast du denn was mit Koffein? Hast du denn was mit Alkohol? Er sagt doch mal.
Der Fips ist heute auch wieder total unspektakulär. Ich habe einfach meinen Bergfeldbräu, weil heute war es noch warm. Ich habe noch gegrillt und da war noch eins da. Das habe ich das jetzt noch am Start. Und danach habe ich natürlich ein weißes Monster Energy, das, falls ihr über komische Sachen sprecht, die ich total komisch finde, ich nicht einfach einschlafe.
Stark, stark. Tags, bist du auch so langweilig heute?
Nee, ich bin ja extra in den Premium-Supermarkt gegangen, um entweder einen weißen Super Monster Energy Drink zu finden, den ich nicht bekommen habe, weder noch den Super Pop-Getränk. Und dachte, ich nehme das jetzt als Steilvorlage, um die netten Einräumer-Personinnen zu fragen, ob die mir weiterhelfen können. Die haben mich groß angeschaut und wussten gar nicht, wovon ich rede.
Bist du hingegangen und hast einfach gesagt, du hättest gerne Super Pop?
Ja, oder genau, hast du einfach die Hose fallen lassen?
Aber ich war allerdings auch nicht alleine, also sonst wäre das etwas cringe gewesen, genau. Also
du hast nicht gesagt,
weiblicher
Begleitung weißes Monster oder Super Pop?
Genau, oder Super Pop. Also irgendeine Sache, da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen. Und uns weiterhelfen. Für heute Abend. Ich habe am Sonntagabend noch was vor.
Es wird immer besser.
Ja, okay. Und dann gab es noch nicht mal im Supermarkt als Notfallgetränk Bio-Ingwer aus deutschen Landen. Das heißt, ich bin dann nochmal in den lokalen Bio-Supermarkt spaziert, um echten Ingwer zu holen. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade ein Limette-Ingwer-Holunder-Mixgetränk selber gebaut, ja, so als Zwischengetränk oder zum Vorglühen. Und dann gab es jetzt hier als Notfalllösung ein Original Erdinger alkoholfrei Zitrone. Das mache ich mir jetzt auf. Ja, also
das machst du dir jetzt auch.
Ja, das ist genau. Das muss jetzt sein. Und das nächste Mal vielleicht finde ich ja dann doch hier den Super Pop Drink.
Ja, aber Tax,
oder den weißen Monster, ja.
Weißt du was, Tax? Diesmal hast du mich influenced. Ich habe mir nämlich was geholt, was du vor ein paar Sendungen mal getrunken hast. Und zwar habe ich mir eine Paulberger Limo geholt. In dieser bunten Dose. Nur ich habe mich an die Sorte rangetraut, an die sich, glaube ich, niemand rantraut. Und zwar die Sorte Bubblegum. Und die mache ich jetzt auf und schau mal, wie ekelig die schmeckt.
Seid gespannt. Bevor du sagst, wie das schmeckt, ist mir aufgefallen, bei diesen ganzen Mixgetränken und Co. hängt es stark davon ab, was man vorher gegessen hat. Ob man irgendwie was Süßes, was Salziges im Mund hatte, dann ist nämlich die geschmackliche Wirkung komplett eine andere. Also bist du so gerade sozusagen vorbelastet? Also
ich habe Wasser vorher getrunken. Ich kann
dann passt schon.
Wenn du es aufmachst und du reinriechst, dann riecht das wie so ein super künstlich, dieser typische künstliche rosane Kaugummi, wo man immer früher gesagt hat, S-Kaugummi, nicht Hubba Bubba, der war noch formstabil. Es gab auch so einen Kaugummi, der ist ungefähr nach einer Minute schon im Mund zerfallen und die hat man dann einfach gegessen, was wahrscheinlich mega ungesund war.
Echt? Das kenne ich nicht.
Wie diese
Darmbombe, oder? Wenn du den Kaugummi isst.
Kennst du die Kugeln? Also Kugeln, die man dann einfach so zerkaut, so riecht es.
Ja, logisch.
Und dann erwartet man das auch, wenn man es trinkt und jetzt, pass auf, dann schmeckt es total zahm. Also es schmeckt ausnahmsweise
mal nicht. Es riecht so intensiver sozusagen.
Ja, es hat ein bisschen diesen Bubblegum-Geschmack, aber ich hätte es mir jetzt krasser vorgestellt. Es ist jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufe auf jeden Fall.
Was ist da drin? Diesmal Bio-Essig oder Essig-Essenz diesmal? Oder?
Nee, da ist sogar Zucker drin. Also das ist mal so richtig ein beschissenes Getränk. Es schmeckt nicht gut und ist auch noch...
Für euch getestet, der Peter nimmt es auf sich, ja.
Also ja, aber du fandest die Limo, Service, diese Limos fandest du besser, die du hattest.
Limo war fein, ja.
Ja. Nee, Bubblegum ist halt, aber ist halt lustig, aber das war's auch.
Genau, schon. Ich brauche eher so ein originales Aroma und nicht, glaube ich, Bubblegum oder so.
Ja. Originales Aroma. Ja. Nee, ja, das kriegst du hier nicht. Aber wir kriegen jetzt direkt zum Anfang der Folge, wenn wir in den Content gehen, den originalen Fips.
Ja,
der originale Fips, der hat, Fips, du bist ja richtig krass, du hast ja ein Fazit und ein Update.
Geil, oder?
Jetzt musst du, das haust jetzt parallel raus, ich habe das auch du hast parallel aufgeschrieben, habe ich es auch parallel reingepackt.
Also muss ich jetzt Wort wechseln, ein Wort zum anderen, nächstes Wort zum anderen.
Und es muss immer noch klar sein, was das Update und was das Fazit ist. Nee, genau, du hast zwei Serien aktuell.
Das wird spannend. Ja, also die eine natürlich zu meiner Trauer und Freude gleichzeitig ist Dexter Resurrection, war ja auf 10 Episoden beschränkt und ist jetzt tatsächlich zu Ende gegangen, letzte Woche, glaube ich. Und es hat auch das Internet war sich seltsam einig, die ganzen Fans waren sich seltsam einig, es hat endlich mal wieder eine Staffel mit einem coolen Ende gefunden.
Oha.
Also das ist auch wirklich, also es sollen ja angeblich noch 1 oder 2 Staffeln nachkommen, das ist aber noch nicht offiziell bestätigt, aber es gibt wohl schon den Writers Room dafür und so weiter. Und es ist wirklich, sie haben es wirklich gut zu Ende gebracht und die ganze Serie war einfach durchgehend gut. Was wahrscheinlich, ich meine, die hatten, habe ich ja schon mal gesagt letztes Mal, sie hatten halt auch eine Bombenbesetzung, ja. Also kein Risiko eingegangen, die Originalautoren und so weiter der Originalserie. Und also ja, ich freue mich, wenn es nächstes Jahr nochmal eine Staffel gibt oder vielleicht auch
aber
eine
dritte. Wie behandelst du das nach? Also das heißt, du bist ja schon so in der Fanbase, dass du dann auch recherchierst, wie wurde das abgeschlossen oder war das einfach nur in der Filterbubble dann drin?
Nee, ich habe es tatsächlich, habe ich geguckt, ob eine zweite Staffel schon offiziell bestätigt ist und da bin ich halt auch über diese Praises gestolpert, dass alle voll begeistert waren von dem Ende und es war tatsächlich gut, es war ein befriedigendes Ende, man könnte es tatsächlich sogar so stehen lassen, ich hoffe nicht, dass sie das tun, ja. Aber ja, halt, wie gesagt, also dieses Mal besonders muss ich auch sagen, die komplette Besetzung, ich meine Uma Thurman und was weiß ich was, das ist ja fast, also kann ja fast nicht schief gehen, wenn du nicht eine komplette Scheiße.
Uma Thurman würde mich auch locken, das dann anzuschauen, ja.
Die hat auch eine richtig geile Rolle gehabt. Also die Charaktere haben sich alle cool entwickelt. Sie haben, war alles super. Also kann ich auch jedem empfehlen.
Fips, beeindruckende Reviews. Also ich schaue gerade bei IMDb bei 73.000, da kann man dann schon mal sagen, okay, das ist schon valide, eine 9,2 aktuell.
Das ist geil, ne? Es ist wirklich eine hammergute Serie geworden. Also
ja, die ersten zwei Folgen, das ist ja oft so, da geht's halt ein bisschen langsamer los mit einer schlechten, in Anführungszeichen, 8,8 und sonst haben wir dann nur, da haben wir nur 9,7, eine 9,8 dabei.
Ja.
Okay. Aber es kann natürlich auch sein, dass viele Fans auch schauen, oder? Es gibt einfach eine Fanbase auch.
Ja, wobei die Fanbase ja tatsächlich, ich sag mal, relativ mies gelaunt war nach dem Ende der Originalserie. Mhm. Dieser andere Versuch, das Ganze wiederzubeleben, wo er hier irgendwo in Alaska unterwegs war, kam jetzt auch nicht so richtig geil an. Mhm. Und dann gab es ja letztes Jahr diese Prequel-Serie. Und die kam wieder relativ gut an, weil die fand ich auch schon gut. Das war jetzt keine 9 von 10 oder sowas, aber das war eine recht gute Serie. Es hat gut funktioniert für ein Prequel.
Okay.
Und jetzt gibt's halt das Original und wie gesagt, und Word ist, dass sie so lange weitermachen, wie Michael Hall dazu committed bleibt, die Rolle weiterspielen zu wollen. Ja, und ja, der scheint daran wieder ein, es ist halt einfach auch, also ich meine, ich mochte ihn ja schon wahnsinnig gerne in Six Feet Under als Bestatter. Ja, war ja schon eine geile Rolle. Aber diesen rechtschaffenen Serienkiller spielt er einfach so gut. Das ist einfach so gut. Und das ist seine Rolle. Ja, also und ich bleib dabei, es würde helfen, wenn man ein bisschen weiß, worum die ersten Staffeln gehen. Aber man kann die aktuelle Staffel fast auch alleine gucken.
Geil.
Also ich glaube, man kann sich alles erschließen, was da passiert und im Notfall bei uns im Chat nachfragen.
Stimmt, sehr guter Punkt. Wir könnten hier sogar einen Kanal dafür aufmachen, falls da Bedarf besteht. Der Fips erzählt, was da sonst noch, erzählt von der Lore. Die genau. Extra Lore. Ja, aber Fips, das heißt, es könnte sein, dass wir die Serie nochmal am Jahresende bei dir in irgendeiner Liste sehen, vielleicht.
Chance ist auf jeden Fall ein Kandidat. Chance ist schon.
Ist es denn bei dieser anderen Serie da, dieser Star Wars Serie? Okay. Sorry. Dieser Star Trek-Serie, ist es da denn ähnlich? Ja, also da gibt es ja für die aktuell noch, heute nur ein Update, ne?
Genau, die läuft ja noch, die Staffel ist ja noch nicht zu Ende. Die halten ihr hohes Niveau.
Strange New Worlds übrigens dazu.
Strange New Worlds, ja, die halten das hohe Niveau, auf dem sie liefen auch. Also du hast, ich habe die Folgen schwanken ein bisschen stärker, wie es ja auch bei Star Trek im Original war. Also in der Originalserie, manche Folgen sind ein bisschen besser, andere sind, ja, nicht schlecht, aber vielleicht ein bisschen zu albern oder was weiß ich was, aber es bleibt ein durchweg hohes Level. Und was ich auch gesehen habe, was ich total gut finde, bin ich ein großer Freund von, es wird noch 2 Staffeln geben und dann ist Schluss, das ist jetzt schon beschlossen.
Das habe ich auch gesehen, ja, das habe ich auch gesehen. Aber das ist auch immer schön, wenn man da weiß, zum einen wird es 2 Staffeln geben und zum anderen ist dann Schluss.
Es macht extrem viel Sinn bei dieser Serie, dass du ein Ende definierst, weil im Prinzip der große übergreifende Ding ist ja, dass hier Captain Pike weiß ja um seine Zukunft, dass er bei der Rettung von ganz vielen Leuten sterben wird. Hm. Ja, und da ist ja so ein bisschen das Metathema dahinter ist ja, kann er die Zukunft verändern, ohne die anderen Sachen, die er vielleicht gemacht hat, zu beeinflussen? Das tritt ein bisschen in den Hintergrund in der dritten Staffel jetzt bisher. Aber ich nehme an, das wird dann wieder irgendwann Fahrt aufnehmen. Und da bei so einem Thema finde ich schön, weil sie müssen es genau bis zu dem Punkt erzählen, wo er eben die Entscheidung trifft, opfert er sich oder findet er eine andere Lösung. Und zu dem Punkt musst du es erzählen und danach musst du es nicht weiter erzählen. Danach ist diese Geschichte eigentlich beendet.
Nice. Heißt aber, habe ich das richtig verstanden, wenn ich die Filme, diese neuen Filme gut fand, die neuen, aber die J.J. Abrams Filme, könnte ich mir die Serie schon anschauen?
Als hast du eine sehr gute Chance. Hast du eine sehr gute Chance, dass es dir auch gefallen
ist. Das habe ich letztes Mal noch gar nicht kapiert, dass das eigentlich so...
Also es hängt nicht direkt mit den Filmen zusammen. Also nicht, dass sie offiziell darauf verweisen würden. Aber es spielt jemand anders, den James Kirk und so weiter. Ne? Mhm. Aber es ist von der... Es ist, nee, ich will nicht sagen, es ist ähnlich. Die Filme sind ein bisschen ernsthafter noch. Aber so von der Idee, wie es das ganze Star Trek-Ding rüberbringt, ist es relativ nah beieinander.
Cool. Aber da sind jetzt noch nicht alle Folgen da von der Staffel.
Nee, die dauert noch ein paar. Zeit. Ich glaube, da kommen noch, insgesamt sind es, glaube ich, 12 oder 14 Folgen in der Staffel. Ich müsste mal nachgucken. Aber die kommen wöchentlich. Ich lasse mich da einfach immer schau mir die immer gemütlich beim Sport an. Da bin ich nicht so abgelenkt, immer eine neue Lieblingsgelegenheit, Serien zu gucken.
Cool.
Ja, sehr gut.
Und ja, nee, also kann man definitiv entweder endlich anfangen, wenn man es noch nicht getan hat, oder dranbleiben.
Nice. Aber das war ja nicht alles, was du in Serien geschaut hast.
Du Alter, ich bin ja das Serienmonster, ne? Das weiße Serienmonster, nennen sie mich.
Ja.
Ist das
ein guter Sendungstitel, denke ich mir gerade, das weiße Serienmonster.
Das weiße Serienmonster, ist ein schönes.
Wir waren ja noch beim weißen Monster. Aber okay, ja. Mach mal einfach weiter, ich denke da mal drüber nach.
Jetzt schauen wir mal, es lief ja hier die zweite Staffel von Wednesday lief ja an.
Ja. Mit
Jenna Ortega. Da war ja, wie lang? 3 Jahre Pause, glaube ich, zwischen den beiden Staffeln. Mhm. 2 Jahre, also wirklich ewig lange. Und auch da war ich ja eigentlich von der ersten Staffel war ich recht angetan. Lustigerweise zündet die zweite bei mir überhaupt nicht mehr.
Ach, jetzt bin ich ja gespannt, weil also, bei mir invertiert sich das ein bisschen.
Ja, überhaupt nicht. Also ich finde es gerade finde ich den Humor und den ganzen Charme dieser Serie, der war in Staffel 1 wesentlich besser. Okay. Also die Wednesday hat ja in Staffel 1 hat ja eigentlich immer relativ geile Sprüchlein am Start gehabt, ja. So auf ihre morbide, makabre Nummer und das ist. Also das ist jetzt dieses Mal in der zweiten Staffel eher cringe, als dass es wirklich lustig wäre. Also ich finde die viel schwächer.
Wobei die Staffel 1 war halt so ein Ankommen. Also da ist sie erstmal dort angekommen.
Ja, das hat aber gut funktioniert.
Ja,
und bei Staffel 2 ist sie so drin und es gibt einen Haufen Nebenfiguren, die aber überhaupt nicht wirklich relevant sind. Also sie führen immer Nebenfiguren ein, wo du denkst, oh, das könnte eine spannende Nebenfigur sein, aber da passiert dann nichts. Ja, und das hat mich teilweise schon ein bisschen geärgert. Also so die Musiklehrerin, die neue Schulleiterin oder sowas. Da hättest du viel machen können, aber es ist gar nichts passiert.
Aber glaubst du, wird es noch ausgebaut auf eine Staffel 3? Da habe ich jetzt nicht recherchiert. Dass sie sich sozusagen das rauspicken, was gut funktioniert hat und dann
also ich habe fortgeführt. Ich habe nachgeschaut, dass nächstes Jahr wohl wirklich Staffel 3 schon kommen soll.
Ja, irgendwas war da. Also ich bin aber tatsächlich nicht, überhaupt nicht, wie gesagt, eben aus diesem Grund nicht begeistert und ich fand es auch viel zu überladen. Also sie haben so viele, viele Gegner, viele böse Figuren, die aber nichts miteinander zu tun hatten und alles war so ein bisschen, also es war so ein bisschen, als hätten sie ganz viele Handlungsstränge und kleine Storys.
Oder als würden sie dieses Universum größer machen.
Also aber so
früher war es so begrenzt, da hast du die Monster Family gekannt oder Addams Family gekannt, aber es kommen halt zu viele Charaktere dazu.
Ja, aber ganz kurz zum Verständnis, du hast die zweite Staffel auch gesehen.
Genau, richtig. Und mehr so Drive-by-Watching.
Und ganz auch, so wie der Philipp. Also ihr seid beide durch.
Richtig, genau.
Aber ja, du siehst das ja schon ein bisschen anders, oder? Du hast gemeint, oder? Tags habe ich jetzt gerade schon rausgehört.
Ich fand die Jokes jetzt gar nicht so schlecht, wobei ich sagen muss, den Hauptcharakter, den mochte ich gar nicht so sehr, ja. Darum habe ich da vielleicht dem gar nicht so viel Priorität beigemessen. Also ich fand es gut produziert, hat Spaß gemacht, fein, ja.
Also. Ja, produziert war es top. Also muss ich sagen, produziert war überhaupt nicht handwerklich ganz, ganz, ganz toll. Aber auch so Geschichten wie, sie hatten ja diese Lady Gaga-Cameo, hatten sie ja groß angekündigt.
Ja, das
war
ja über,
die war halt in einer Minute vorbei oder sowas. Also das war so eine Minimal-Cameo, die man sich echt auch hätte schenken können. Und was mich total triggert, das hatte ich noch bei einem anderen Film, habe ich aber vergessen, wahrscheinlich verdrängt, weil der Film so kacke war. Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, man muss in diversen Episoden über weite Strecken das Gesicht von Jenna Ortega retuschieren. Da ist so viel digitales Post-Processing drauf, das macht mich teilweise schon aggro.
Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was
musst war da? Musst du mal darauf achten, die haben teilweise so das Gesicht von ihr so glatt gebügelt stellenweise. Das sieht man beim Drive-by-Shooting vielleicht nicht so. Wenn du es konzentriert guckst, es gibt...
Von Shooting hat er nichts gesagt,
Herr Sachs. Aber vielleicht sollte ich mal in den höheren Preistier von Netflix gehen.
Ja, genau.
Ich nur in 720p gucke oder 480. Und das auf der Uhr nebenbei schaue.
Könnte helfen. Nee, es ist also... Alles in allem, ich finde die lang nicht mehr so gut wie die erste Staffel. Also die hat schon sehr verloren. Meine Recherche danach, wie gesagt, ich recherchiere ja immer gerne.
Jenny Ortega oder die Serie?
Die Serie als solches. Ich schaue das ja nicht. Also, wenn ich die Serie nur wegen Jenna Ortega gucken würde, mit der Rolle, die sie da spielt, käme ich mir schon so ein bisschen wie der Pedobär vor. Ne? Also das würde ich jetzt nicht sagen. Die ist volljährig und die sieht auch gut aus, keine Frage. Ja,
das ist ja der Grund, warum sie glatt bügeln. Die ist ja auch schon, die ist 22. Also.
Ja, da hast du natürlich schon Falten ohne Ende mit 22.
Ja, aber wie alt soll Benz denn sein?
Naja, 15, 16 oder so, ja.
Ja, also 22-Jährige schaut jetzt nicht aus wie 15.
Ja, aber es ist so schlecht gemacht, weißt du. Und also, was ich gesehen habe, sie haben es ja zweigeteilt. Sie haben ja die erste Hälfte der Staffel gedroppt und dann irgendwie 2 Wochen später die zweite Hälfte.
Ja, ja.
Und irgendwie die Zuschauerzahlen in der zweiten Hälfte waren nicht mehr ganz die Hälfte von der ersten Hälfte. Mhm. Also sie scheinen da viele Leute verloren zu haben.
So ein richtiger Drop. Ja, das heißt aber, wenn Staffel 3 kommt, können sie ja vielleicht Sachen wieder reparieren.
Mal gucken.
Oder?
Mal gucken.
Das würde mich auch mal interessieren, wie tief Netflix wirklich weiß, wo die Leute dranbleiben und nicht genau ab welcher Minute, wo sie sagen, wow, da haben sie nicht mehr zugeschaut oder abgeschaltet, das wissen die doch ganz genau.
Netflix weiß das genauer. Der Punkt ist, also was mich so ein bisschen stört tatsächlich allgemein ist bei den Streaming-Services, wenn sie sich so unfassbar viel Zeit lassen zwischen den Seasons. Also ich hatte Wednesday, hatte ich jetzt schon fast vergessen. ja, hart gesagt, als die zweite Staffel kam. Das war halt mal eine Staffel, die lief irgendwann mal vor 3 Jahren oder
irgendwie. Es ist wirklich so. Ich habe gerade nachgeschaut, du hast recht, November 22.
Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte auch gedacht, zwar, aber das ist ja irre.
Das mit mir kam das gar nicht lang vor. Ich dachte, ach, los geht's schon wieder. Jede
Serie, die taugt, sowas wie Fallout auch. Jetzt kommt dann irgendwann eine neue Staffel Fallout, dann musst du halt die erste Season nochmal gucken. Ich meine, ich tue mir eh schon schwer, mal mit Serien zu schauen, dass du eine ganze Season halt gucken musst. Dann musst du halt quasi die davor auch nochmal gucken. Jetzt mit Peacemaker, weil es mir eigentlich echt, ich würde es gern nochmal schauen, aber ich habe mich jetzt auch beschlossen, nee, ich schaue mal halt eine ausführliche Zusammenfassung nochmal an. Aber ich schaffe das nicht, eine ganze Season nochmal zu gucken.
Nee, die lassen sich, also ich finde, ein Jahr ist ein guter Abstand. Das passt damit, wie es früher halt war, als man nur jung gewesen sind, gell? Ja, damit kann ich arbeiten, damit kann ich leben, dann merke ich mir auch noch halbwegs, was passiert ist. Aber in drei Jahren
gucken wir nochmal Season 3 an. Oder
in 4 Jahren, also wenn irgendwas dazwischen kommt. Angeblich kommt die nächste ja schneller, weil sie glaube ich
wahrscheinlich. Die soll nächstes Jahr kommen.
Ja, die war ja quasi nur der erste zum Versuchen, dann war ja die Ortega so ausgebucht, weil die ja überall mitgespielt hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Aber jetzt ist, also die nächste soll nächstes Jahr kommen. Ich schaue jetzt gerade, Fips, das ist schon sehr spannend, was du gesagt hast. Ich habe nämlich gerade echt mal IMDb daneben gehalten, mir die Reviews angeschaut und da ist es wirklich so, bis zur 4. Folge sind es circa 5000 Reviews pro Folge und danach sind es nur noch 2.000 bis 3.000. Ja. Und diese 2.000 bis 3.000 sind deutlich besser. Da hast du nämlich auf einmal dann eine 8.6er, eine 8.5er, eine 8.4er Wertung und vorher hast du lauter 7er Wertungen. Also es ist super spannend, dass einfach, wenn bei so Review-Portalen auch, wenn dann die natürlich abschalten, die es nicht gut finden, ist klar, dass die Folgen dann hinten raus auf einmal besser geratet sind.
Die Fangemeinde sozusagen, oben, ja. Der harte Kern bleibt dran.
Auch weil du gemeint hattest mit dem Tracking und Netflix weiß doch, da waren die abschalten und so. Ja, ich meine, die drehen sich das halt, wie sie es wollen. Ne? Also ich meine, dann sagen sie halt, ja, der Film, der wurde so oft angeschaut und bis zum Ende so, naja, weil alle mittendrin eingeschlafen sind. Ja,
du siehst auch nicht, wer in Second Screen was anschaut oder so.
Letztens, da haben sie so einen Horrorfilm beworben, das wäre der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten, weil da so viele Leute auch den vorher ausmachen. Und die einheilige Kommentarspalte stand nur drin, wir haben den alle ausgemacht, weil er scheiße ist.
Ja, geil.
Und scheiße langweilig. Und nicht, weil es der gruseligste Horror. Und Netflix, oh, der gruseligste Film, den halten die Leute nicht aus.
So. Genial, wie man die Zahlen drehen kann, ne?
Super lustig.
Sehr geil. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob Staffel 3 den Fips mehr abholt. Ja. Der Tax war jetzt nicht so negativ beeindruckt von der zweiten Staffel. Aber jetzt, Tax, jetzt musst du die Ohren spitzen. Mich wundert ja eh, dass du bisher die Füße stillhalten konntest. Christian, möchtest du mal einleitende Worte sprechen? Wir haben ja sonst alle drei Alien Earth geschaut und haben da sicher auch eine Meinung zu.
Und der Tax hat noch gar nichts geguckt davon, oder wie?
Nee, ich habe nur mal einen Trailer angeschaut und noch nicht mehr, weil ich immer dachte, also, ich kann jetzt noch nicht binge-watchen, mir war es auch vorher zu heiß.
Binge-watchen. Okay, dann, also wir machen sowieso Spoiler-free,
ist eh klar.
Ja, ich vergesse es doch. Also Alien Earth auf Disney Plus. Also das ist halt der Grund, warum ich Disney Plus halt echt mag, weil halt nicht nur Disney durch diesen Fox- und Hulu-Kram, der da bei uns halt mit dabei ist, das ist halt echt Gold wert. Also Alien Earth, die lang erwartete Serie zum Alien-Franchise, das mit hier Prometheus,
Prometheus.
Der Mutters war angeregt.
Aber ich finde es sehr.
Das war der von Mittenbach, der war deutlich besser.
Aber es ist super, dass du den Namen jetzt auch direkt falsch ausgesprochen hast, weil ich finde gerade Prometheus und Covenant ist ja der andere tolle Film. Genau. Die kann man beide einfach mal so behandeln, als hätte es sie nie gegeben.
Die kannst du alle, genau. Und nachdem in Romulus wir letztens geguckt haben, zusammen im Kino, letztens ist gut, und da auch eigentlich alle relativ positiv davon waren, weil er viele Sachen richtig gemacht hat, waren wir ja, glaube ich, schon echt alle gespannt auf Alien Earth. Und was liefert der? Ja, also handlungstechnisch find ich es total interessant. Ein Frachtschiff von Weyland-Yutani befindet sich auf dem Rückflug nach einer 65-jährigen biologischen Forschungsreise durchs Weltall.
Vor oder nach der Nostromo?
Vor Alien 1.
Ah, okay. Mhm.
Zwei Jahre.
Ach so, das ist schon. Ich wusste gar nicht, wo es verortet ist.
Zwei Jahre vor Alien 1.
Hast du mich gespoilert, weil ich habe nämlich, das wäre nämlich auch mein aktueller Guess ist nämlich, es ist ein Prequel zu Alien 1. Ja. Was von der Handlung her drauf zu schließen ist, weil ich wusste, ich habe nämlich nichts geschaut vorher, ich habe nichts gelesen vorher. Ja. Mhm. Ich schaue nur die Serie und der Peter hat mich gerade getaxt.
Ja, nee, aber das war sogar in irgendeinem Trailer, meinte ich. Also ich habe das auch nur
gewusst. Ich habe keine Trailer geschaut.
Die Vorgeschichte zu Alien und gleichzeitig die Serie, die Filme Prometheus und Covenant einfach ignoriert, habe ich irgendwo gelesen. Was vielleicht ganz gut ist. Genau.
Was vor allem auch vom Set-Design ist. Na, auf jeden Fall, die befindet sich auf dem Rückweg und hat an Bord, und das ist jetzt auch kein Spoiler, hat an Bord Alien-Rassen, darunter auch Eier vom Xenomorph. Und befindet sich auf dem Landeanflug auf die Erde. Und ich glaube, das kann man noch, oder muss man noch spoilern, der Landeanflug verläuft nicht so wie geplant und das Raumschiff stürzt ab. Und zwar... Und jetzt kommt das, was ich auch als weiteren sehr, sehr interessanten Take von der Serie finde. Es gibt nicht nur eine Mega-Corporation, die Weyland-Yutani, sondern es gibt mehrere Mega-Corporations. Also maßgeblich eigentlich wird hier nur eine behandelt, aber es gibt noch mehr, die zumindest so erwähnt werden, die sich hauptsächlich streiten, so oder halt Competition haben im Sinne von, wer ist der führende Markt von künstlichem Leben, künstlicher Intelligenz, Cyborgs und synthetischer Menschen und sowas. Und das ist Prodigy. Die heißt Prodigy, diese Firma. Wird geleitet von einem Superhirn, einem ganz Jungen, der halt das alles erfunden hat. Und das wird nicht so richtig thematisiert, aber es lässt sich so irgendwie drauf, glaube ich, der Peter kann mich korrigieren, wenn ich da falsch liege.
Und halt Superhirn ist auch ein Mensch, das kann man schon
spielen. Dass diese Mega-Corporations quasi auch die Rolle von Staatssystemen übernommen haben. Also so wie es halt ganz oft bei so Cyberpunk-Thrillern halt, ich meine, spielt ja auch in der Welt von Blade Runner spielt in der Welt von Alien.
Ah, okay, da sage ich gleich was zu.
Und da ist es ja auch, da ist es ja gang und gäbe, dass eben diese Mega-Corporations auch quasi Staat sind gleichzeitig. Und auf jeden Fall, dieses Raumschiff stürzt ab in einem Gebiet in einer Stadt von Prodigy. Und das ist das Setup. Und so viel mehr will ich jetzt gar nicht reingehen, sondern mehr so mal genau dann schon mal so sagen. Also ich kann...
Das ist halt schon geil.
Also ich finde das Setup, kurz zum Setup-Tax, wie findest du, also hast du jetzt Bock, das zu schauen? Findest
das ich hab das schon vor meinem geistigen Auge, also das ist geil.
Okay,
cool. What could go wrong?
Ich finde auch richtig, schon, Christian, richtig, richtig schön. Also ich finde, du hast es gerade echt so erzählt, dass du nichts gespoilert hast. Habe ich mehr gespoilert als du, und ich finde, man hat jetzt, ich glaube, mehr hätte ich auch nicht gesagt.
Und das, das Kopfkino spinnt, redet dann Prodigy mit Weyland, so, das müssen wir denen, nee, sagen wir denen lieber nicht.
Tax, schau es einfach an.
Schau es einfach an, weil genau.
Und ganz tolle Sachen entstehen, ja.
Aber Christa, du wolltest, glaube ich, so allgemein mal sagen, dein Eindruck bisher, ne, zur Serie?
Genau. Also ich bin hin und her gerissen, weil ich bin nicht komplett 100% überzeugt positiv, sondern habe halt immer wieder auch mal so Situationen, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt aber schon ganz schön lahm und das ist schon ganz schön scheiße. Und dann gibt's aber wieder so Momente oder gerade speziell auch diese fünfte Folge, die es jetzt gerade gab, die ich so abfeiere, wie nicht nur was, aber weil die ist halt auch so anders als die anderen Folgen davor, sondern die ist halt so eine astreine Alien-Horror-Folge.
Ja, genau, die ist halt genauso wie die Filme.
Genau.
Aber auch nicht ganz.
Aber, also nicht wie die Filme, sondern eigentlich so mehr so wie der erste.
Ja, stimmt.
Vielleicht noch ein bisschen Romulus, aber ein paar anderen Aspekten und so.
Ja,
genau.
Aber ich kann dir sagen, Christian, ich hab die fünfte Folge auch am besten bewertet, obwohl ich mir schon gedacht habe, also ich kann auch kurz was zu sagen, weil du gesagt hast, so noch nicht hundertprozentig. Ich bin ja bei den Folgen 1 bis 4, bisher fand ich es ja so geil, dass sie eine komplett neue Seite mal zeigen. Ich fand es dann bei 5 erst so, ja, okay, jetzt machen wir eine Füllerfolge, weil eigentlich wird es die Handlung nicht wirklich voranbringen. Tut's ein bisschen.
Ich finde, ja, genau, also sie erfüllt noch ein paar Lücken von der Handlung. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist jetzt der Riesen-Tisperder oder wo du dann sagst, das hätte ich ja nie kommen sehen. Sondern, es gibt einen, wo du dann schon sagst, haha, das ist ja schon geil, das hatte ich nicht gedacht.
Ja, aber genau.
Im Großen und Ganzen ist es, wie du schon sagst, guter Lückenfüller halt, aber
ich fand, aber auch von der Position her gut. Also bei 8 Folgen, in der 5. Folge mal sowas zu machen, so ein bisschen Flashback-mäßig zu arbeiten, finde ich geil, weil dann kommt noch irgendwie das große Finale. Ansonsten, ich habe dem Ding bisher so eine konstante 8 von 10 gegeben. Ich glaube, ich habe die anderen 4 Folgen echt, das ist ja gut, also das ist ja schon fast sehr gut, muss man sagen. Jetzt
spoilere ich nicht mal, fühle ich mich da wie in einem gepolischten Kinofilm, wenn man einen großen Fernseher hat? Oder merkt man, dass es eine Serie ist? Oder also oder steht es nichts nach? Oder ist es schon geil?
Ich finde
es
echt geil gemacht. Ich finde, also mein Eindruck ist, ich habe mich bei den auch CGI sind gut. Also ich finde es echt gut gemacht.
Ich finde es richtig, richtig gut gemacht und ich glaube, das ist ein Trugschluss zu sagen, dass man da sieht man, dass das eine TV-Serie ist. Manche TV-Serien haben ja bessere Production Value als
Kinofilme. Ja, die Zeiten sind einfach
vorbei. Und was es halt auch macht, es macht es authentisch so genauso wie Romulus, dass es dieses Retro-Sci-Fi-Design richtig aufgreift, dass es halt nicht den Fehler macht wie Prometheus, dass dann auf einmal alles super modern und hochpoliert und alles.
Also so Spiegelung im Helm, man hört so Klacker, 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 so den Flugschreiber, so wenn das Teil
ganz genau Sounddesign, genau.
Die Röhren im Fernseher.
Sounddesign. Genau, ich würde den beiden Herren zustimmen. Also
der Fips ist ja schön, der Fips hat es ja auch geschafft.
Ich wollte euch nur nicht unterbrechen. Handwerklich, Tax, um die Frage zu beantworten, gibt es an der Serie eigentlich nichts auszusetzen. Also sie kriegen diese, wie Peter und Christian schon gesagt haben, sie kriegen diese Retro-Optik richtig, richtig gut
hin. Mega.
Meine Probleme mit der Serie sind andere.
Dann erzähl doch mal, bevor du das machst, will ich nur
die kurz Aliens noch mal, schauen zu jung aus.
Ne? Noch eine kurze Sache sagen. Also du hast ja richtig gesagt, Christian, mit den 5 Companies. Ja, das ist ja so. Ein Thema gibt's ja, dass sie bei den 5 Companies, sie haben ja 3 Companies komplett neu erfunden, die gab's bisher noch nicht so, und da haben sie nicht die Tyrell Corporation sozusagen mit reingenommen, was viele vorher gemunkelt hatten, dass das natürlich jetzt geil wäre, wenn sie dadurch den Blade Runner, die Blade Runner Verbindung bestätigen würden. Und bisher sprechen die ganzen Erdaufnahmen sozusagen, die man sieht, auch dagegen, dass es im selben Universum ist. Aber heißt ja nichts, weil Zeit und wann ist was gedreht und wo sind wir gerade auf der Welt? Wir haben ja bisher nicht so viele Locations
gesehen. In dem ersten Blade Runner, wo man das Weyland-Yutani-Logo sieht. Also
deswegen glaube ich auch, dass eher so ist, dass das könnte auch einfach ein bisschen eine Finte sein, dass eine der Companies vielleicht früher oder später zur Tyrell Corporation wird. Heißt ja nicht, dass eine Company sich nicht umbenennen kann, ne?
Zum Beispiel.
Aber wie gesagt, das finde ich ja schon geil, dass dieses Universum, und es passt auch irgendwie ganz gut zusammen. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Also ich bin auch immer noch der Meinung und Fan von der Theorie, dass es dasselbe Universum ist. Absolut. Nur sie haben so ein bisschen es eben nicht explizit aufgegriffen, was irgendwie ganz witzig gewesen wäre.
Aber dann könnte
ich bin mal gespannt, ob der meine Probleme mit abfrühstückt.
Der Fips hat ja Probleme identifiziert.
Genau. Fips hat Probleme, ja. Nee, aber wollte noch sagen, dass ich das eigentlich auch ganz geil fände, wenn es das gleiche Universum wäre, weil konsequenterweise könnte man dann Decker gegen den Predator antreten lassen. Aber das nur am Rande. Nee, die Serie, also wie ich schon gesagt habe, ich finde die handwerklich richtig, richtig gut gemacht. Die passt total gut in diese Alien-Lore und fühlt sich da auch echt schön an. Auch, dass er die ungeliebten Filme quasi tilgt aus der Timeline und sowas, finde ich okay. Mein größtes Problem mit der Serie ist tatsächlich sehr, sehr subjektiv. Ich mag keinen einzigen der Charaktere.
What?
Ich mag die allesamt nicht. Ich finde die alle nervig.
Echt? Also
holy shit.
Mein größtes Problem sind die Charaktere, Fips. Da gebe ich dir recht. Aber nicht alle. Also ich finde...
Sie sind unterschiedlich schwer. Also ganz, ganz schwer finde ich...
Aber hallo, wie kann man den Cyborg, den Security Officer, wie kann man den nicht mögen? Der ist geil.
Ja.
Der Schwarze, der ist geil.
Okay, ich geb dir den, es sind nicht alle, okay? Also ich sag mal die.
Der zweite dann, der Synth vom Prodigy, dieser Kirsch, sein dieser kalte Sidekick von ihm, der ist auch richtig geil.
Was fehlt dir denn da, Fips? Also sozusagen.
Nee, lass mich erklären. Die Charaktere sind nicht schlecht geschrieben, die sind nicht schlecht gezeichnet, sie sind nur für mich nicht likable. Ich mag sie nicht.
Aber wie geil, hast du gemerkt, dass ich quasi nur Syntheten aufzähle?
Ja.
Also, gut, das sind ja sehr, sehr viele, aber der Großteil der Charaktere sind echt scheiße. Die einzige Mensch, den ich mag, ist die Yutani, die man sieht, also CEO von Yutani.
Ja, ich sage, also fast alle Rollen und Charaktere, die eine wichtige Rolle spielen, sind total unsympathisch. Und ich habe tatsächlich auch mit dem großen Teil der Synths so meine Probleme. Ja.
Natürlich nicht.
Weil,
also, auch nur die zwei hervorgehoben.
Was mich total stresst, nicht nur in dem Film, sondern auch nicht nur in der Serie, sondern grundsätzlich, sind für mich erwachsene Darsteller, die sich wie Kinder verhalten.
Ach, das ist so schlimm.
Das hasse ich. Das ist so furchtbar.
Ja, aber sagen wir mal, ohne groß zu spoilern, macht es ja hier Sinn.
Und das heißt doch nicht, dass
es würde es ja machen, wenn sie sich realistisch als Kinder verhalten würden. Aber das ist dumm gespielt. Oftmals kein Kind, kein Zwölfjähriges.
Es passt nicht. Also ich finde, diese Grundprämisse finde ich schon schwierig. Und wenn es dann noch so scheiße gemacht ist, dann also komme ich
Alien da nicht hat rein. Jetzt schon als Serie verkackt, als beste Serie für 2025. Das notiere ich mir jetzt mal für den Jahresrückblick. Das klingt noch nicht so, als wäre es der Contender für Platz 1.
Doch, für dich sag schon, weil der Production Value, den haben wir ja so bereits.
Genau, Cinematography und Digital Art vielleicht schon, ja, aber mal schauen.
Für dich kann es durchaus funktionieren, Tax. Für mich, wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Aber ich mag das einfach so nicht. Für mich hat es keinen Appeal, der mich jetzt echt. Ich brauche Charaktere, die mich wirklich motivieren, das weiterzugucken. Und da reichen so Nebenrollen, sage ich jetzt mal böse, nicht.
Die Besatzung von der wie heißt das Schiff? Vergessen.
Irgendwas.
Die fand ich glaubhaft.
Die fünfte Episode ist es, ne? Habe ich noch am liebsten geschaut bisher. Ja?
Maginot.
Bei den anderen hat's mich echt nur gestresst.
Interessant. Also ich kann euch kurz meine Meinung dazu sagen, dann machen wir auch erstmal einen Wrap-up, weil für uns gibt es ja auf jeden Fall noch ein Fazit dann beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich, könnte sich ausgehen, weil ja nur noch 3 Folgen kommen, Ende September, ja, schauen wir mal. Ich weiß, was ihr meint, aber mich hat es überhaupt nicht gestört, sagen wir es mal so rum. Ich weiß echt, was ihr meint, aber mich hat es nicht gestört. Auch einige Characters, glaube ich, die soll man gar nicht mögen. Und ich habe noch eine Sache interpretiert.
Die leben ja da nicht lang.
Ich habe noch eine Sache so interpretiert, aber vielleicht ist es, ich versuche es mal so zu sagen, dass es nicht spoilert und jeder, der es gesehen hat, wird es trotzdem verstehen, was ich meine. Wenn da jetzt Erwachsene sich verhalten wie Kinder, ne, aber in kürzester Zeit ja Zugriff haben, ich sag mal, auf Daten, Fakten und die Möglichkeit, unfassbar schnell zu lernen, ist dieser Faktor ja auch relativ schnell nicht mehr vorhanden, dass es eigentlich Kinder sind. Deswegen finde ich auch, dass es am Anfang finde ich sogar ziemlich gut gespielt über die Folgen, weil ich fand, dass sie am Anfang viel kindischer waren und sich das jetzt schon verwachsen hat.
Teilweise, nur bei einer. Also das ist ja auch, das ist ja Teil.
Aber kannst du meinen Punkt nachvollziehen, Christian, was ich meine?
Ich kann deinen Punkt nachvollziehen, ich kann ihn aber nicht zustimmen.
Okay.
Weil das ist ja auch genau Punkt, jetzt wird es aber echt schwierig mit Spoiler-Territorium und so, wobei das halt in der ersten Folge ja schon preisgetreten wird und das ist ja genau Punkt von dieser einen Wissenschaftlerin, die mit dem Prodigy zusammenarbeitet, dass die nicht erwachsen werden können ohne diese biologische Entwicklung, die man durchmachen muss, um erwachsen zu werden. Und nur Lernen alleine nicht ausreicht, um ein erwachsener Mensch zu werden oder dann rational zu denken und solche Sachen. Dass die ja ganz
Erfahrung machen. Ja, genau. Da halte ich noch eine Sache daneben. Aber wir könnten lange über die Serie sprechen, merke ich gerade. Das spricht schon wieder für die Serie.
Fast philosophisch.
Da halte ich dagegen Theorie und Wirklichkeit. Man merkt nämlich auch, dass ihnen das Projekt langsam, zumindest beim einen oder anderen Charakter, auch etwas entgleitet.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass das, weil sie das denkt, dass das so ist, dass das nun wirklich so ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die viel zu schnell sich gerade teilweise entwickeln und vielleicht auch bald nicht mehr kontrollierbar sind.
Ja, bei mir, wie du sagst, Peter, das merkst du schon. Vielleicht wird auch die letzten drei Folgen meine Meinung nochmal da ein bisschen ändern, aber bisher.
Aber ich kann verstehen, dass einen das ein bisschen nervt. Also das kann
bisher, wie gesagt, und es nervt mich auch. Ich meine, ich mag Timothy Olyphant, mag ich total gerne zum Beispiel, ja, aber ich mag die Rolle mag ich auch nicht.
Ah, geil, den finde ich super, weil der hat nämlich so einen Blade Runner-Style.
Ja, genau.
Also es passt total in die Serie. Das heißt, ich sag nicht, die Rolle ist schlecht geschrieben oder irgendwas, sondern ich mag sie subjektiv nicht.
Dann jetzt noch eine Sache für Alien-Fans. Ich glaube, ein Alien-Fan wird sie so oder so schauen, oder?
Ja, eh.
Man muss ja zumindest dann drüber reden oder wissen können, ist es gut oder ist es nicht gut. Und für jemand, der Alien ganz cool findet, oder für jemand, der nur Prometheus und Covenant bisher kennt und cool fand, der soll es vielleicht einfach lassen. Ja. Der soll lieber mal die Originalfilme schauen. Ja. Und der alles cool fand, der kann es auch schauen, aber der ist auch seltsam. Ich kenne niemanden, der richtig Alien-Fan ist von den alten Filmen und auch gleichzeitig von den neuen. Kenne ich nicht.
Nee, das ist schwierig.
Ja, weiß nicht, Romulus war ja schon.
Nein, ich meinte nicht, Romulus zähle ich schon zu den alten. Prometheus, also sagen wir mal zu den Oldschooligen. Okay. Oldschool-Movies. Aber Prometheus
und Covenant. Die beiden gut cool finden, die existieren in meiner Welt nicht.
Und in diesem Sinne machen wir weiter. Nicht etwa, weil sie.
Aber ist es jetzt durch? Also ist Alien jetzt durch oder kommen da noch Folgen? Oder könnte man jetzt Blindspot starten?
Du hörst aber auch echt nur partiell zu. Wir haben gesagt, wir sind 5 Folgen durch und es kommen jetzt noch 3.
Ah, okay.
Es sind 8 Folgen in Staffel 1.
War das nicht so, dass die letzten 3 Folgen alle an einem Tag droppen? Oder was?
Nee. Die droppen tatsächlich noch nacheinander. Am 10., am 17., am 24. September.
Ah, okay. Ja, dann, aber das schaffen wir halt trotzdem bis zum
nächsten Mal. Das schaffen wir. Sollten wir gerade so hinkriegen, ja.
Und vielleicht habe ich es bis dahin schon geschafft zu starten, ja, weil ich schaffe das ja nicht
alles. Der Tag wartet aufs Bingen. Ich finde es zum Bingen ein bisschen schwierig, weil die Folgen sind halt Stundenfolgen, ne?
Ja, und sie sind teilweise echt zäh.
Man hätte ein bisschen kürzen können, vielleicht ist das eine Option für Staffel 2, aber es sind halt alles wirklich, das sind alles Stundenfolgen. Ich glaube, manche sogar knapp über eine Stunde.
Ja, ist doch gut.
Ja, binget sich halt dann nicht so leicht. Ne? Gut, dann machen wir weiter. Dann, Christian, du hast was geschaut. Wick is Pain, das musst du uns jetzt erklären. Hat das mit Hustenbonbons zu tun, oder?
Genau.
Die tun weh, wenn man sie sich in den Hintern steckt, habe ich gehört. Ja.
Aber nur die blauen.
Du musst es wissen, Wahnsinn.
Aber jetzt zerbeiß ich's. Okay, nein. Jetzt mal hier Buddha bei die Fische. Ich habe mir angeguckt, Wick is Pain. Eine Dokumentation habe ich ja schon kurz angeteasert. Und zwar ist es eine Dokumentation über Überraschung John Wick, über das Filmphänomen John Wick, das mittlerweile ja 4 Filme der Hauptreihe plus ein Spin-off mit Ballerina plus 2, ich glaube 2 sind es mittlerweile, oder? Continental und noch irgendeine Serie, gab es nicht noch eine andere Serie oder kommt die noch? Also ich glaube, die Continental-Serie, die kann man, glaube ich, getrost vergessen. Die habe ich weder geguckt, noch habe ich gehört, dass das irgendwie interessant sein soll. Ballerina, den Spin-off, der soll ja sehenswert sein. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf, auf den sehr. Genau, und über John Wick 1 bis 4, da scheiden sich die Geister. Also die meisten finden ja die Filme von vorn bis hinten super geil und speziell den 4. quasi den Klimax der Reihe als bester Actionfilm aller Zeit. So wurde mir ja auch verkauft und habe ich mir geguckt und ich war dann doch sehr enttäuscht und ich komme da vielleicht nochmal nachher dazu. Genau, also jetzt nochmal zurück zur Doku. Die ist schon während den Dreharbeiten oder während der Entstehung von John Wick 1 bis halt dann auch 4 entstanden. Das heißt, es ist nicht nachträglich irgendwie, dass man so den Cast und die Charakter irgendwie zusammenholt und dann nochmal sich so schön so, oh, wir hatten eine super Zeit und alles war toll und yeah, und das war der beste Regisseur, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. So, nein, ganz und gar nicht, sondern es wird auch so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt und das fand ich den absolut interessantesten Teil, weil da war doch einiges dabei, was ich nicht wusste. Wodurch sich ja John Wick auszeichnet, wirklich durch seine A-Inszenierung und durch seine Action-Stunt-Choreografie und auch Standarbeit und vor allem das, was der Teil 1 speziell groß gemacht hat, dieses Gun-Fu, wo sie halt mit den Pistolen und Kampf, im Nahkampf mit den Pistolen dann immer geschossen haben. Und natürlich Keanu Reeves, der danach zwei Flops, die er gemacht hat, nämlich mit 47 Ronin und Tai Chi, ziemlich unten durch war und dann auch keine großen Angebote mehr bekommen hat. Und da wird eben erzählt, wie das alles so zustande gekommen ist. Nämlich der Regisseur, beziehungsweise im ersten Teil waren es ja noch zwei Regisseure, der Chad Stahelski und David Leitch. Chad Stahelski ist selber ein Stuntman. Und was ich selber auch nicht wusste, der war einer der besten Freunde von Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee. Ja, und hat auch schon mit ihm zusammen bei The Crow gearbeitet. Und da war auch, hat erzählt, wie Brandon Lee, wie er stolz war, dass er die Rolle bei The Crow bekommen hat und da mitgespielt hat. Und Chad Stahelski war damals ein Stunt-Double, der auch nach dem tödlichen Unfall, der da am Set passiert ist, wo Brandon Lee gestorben ist, durch eine falsch vorbereitete Waffe, die scharf geladen war, anstatt mit Platzpatronen, gestorben ist, hat er dann ja die restlichen Takes, die es dann noch gab, übernommen, wo man ihn dann so von hinten sieht und sonst irgendwas, was ich nicht wusste, und das fand ich unglaublich bewegend halt, und zwar auch, hat er auch richtig, wird auch toll inszeniert in dieser Doku. Genau, und dann, was er dann nämlich danach gemacht hat, er hat nämlich dann, er ist ein total ehrgeiziger Typ, hat dann auch schon eben bei Matrix sehr seine Finger tief im Spiel gehabt, weil er und zusammen auch mit David Leitch, mit seinem Kumpel da, haben die eine Stunt-Kamera, nehmen wir, was soll man sagen, so Second Assistant-Kamera, All-in-One-Paket, Stunt-Crew-Firma gegründet, wo sie eben nicht nur Stunt und Stunt-Choreografie und auch eben auch Actor-Training und solche Sachen gemacht haben, sondern auch eben Second Assistant Directors Sachen übernommen haben. Also dass sie da schon gelernt haben, wie man auch Kameraführung macht, wie man Schnitt macht und wie man halt auch Sachen in Szene setzt und sowas. Deswegen waren sie deutlich mehr als wie nur Stunt-Koordinatoren und Stunt-Actors oder halt auch Leute, die halt Schauspieler ausbilden und so, sondern halt deutlich mehr und haben halt schon bei manchen Filmen eben auch so Second Assistant gemacht und solche Sachen. Aber halt nie selber. Und dann wollten sie irgendwann mal selber halt einen Film drehen. Und dann kam halt dazu, dass sie seit Matrix auch dicke mit Keanu Reeves befreundet waren und alles. Und Keanu Reeves ihnen dann quasi die Rolle von John Wick, also die Rolle als Regisseur, zugeschustert hat. Dass sie dann, dass es zustande gekommen ist. Also super, super interessant. Ich erzähle leider viel zu viel, weil man merkt ja meine Begeisterung.
Du erzählst auf jeden Fall die Doku, aber es scheint dich zu begeistern, nicht wahr?
Absolut, absolut. Und gerade speziell hat er dann sehr stark, sehr viel über die Entstehung von dem ersten Teil, der wirklich noch, also ich glaube, was hat der gekostet? 10 Millionen oder sowas. Das ist ja schon eine Independent-Produktion in Hollywood. Und so toll erzählt, das muss ich noch ganz kurz sagen, weil das war auch, das war die Augenöffnung für mich schlechthin, dass ihnen bei den Vorbereitungen und kurz vorm Dreh ein Geldgeber abgesprungen ist, der eigentlich 6 Millionen Dollar beipflichten wollte und dann aber irgendwie da Millionen nicht mehr hatte.
Okay, und dann haben sie dann verzweifelt
nach dem Geld gesucht. Die haben, also das ist dann halt, wie alle total im Arsch sind, dann konnten sie in der Woche nicht starten zu drehen und sowas, und manche Leute sind schon gegangen, weil sie schon gewusst haben, das wird nichts mehr, da auch gesagt, wir sind fucked, das wird nichts mehr, wir sind total fucked, und der Produzent so scheiße und die verklagen mich und der verklagt mich, das ist alles scheiße, es wird total fucked.
Weil schon so viel abgedreht oder so und dann das Geld nix, ist futsch,
ja? Es war alles vorbereitet.
Ach so, okay.
Die ganzen als Produktion, aber die Rechte wurden schon vermarktet teilweise und wurden auch schon weltweit vermarktet. Das heißt, du konntest dann auch nicht sagen, ich mache den Film dann anders, ich schreibe den um und mache ihn um 6 Millionen billiger, weil alle internationalen Lizenzgeber, die ja schon Geld bezahlt haben dafür, damit der Film zustande kommt, dann sagen können, so nö, so nehmen wir den nicht, wir wollen unser Geld zurück. Und das zeigt dir so richtig mal einen kleinen Einblick zumindest in diese Filmproduktion, wie sowas funktioniert. Das ist schon echt faszinierend. Und auf einmal über Nacht war das Geld da und es wurde dann erst
aber nachher... Aber von wem? Oder erzählst du das jetzt?
Ja,
wer das Geld? Kommt, erzähl die ich schwarze jetzt. Bitte.
Sie haben es geheim gehalten erstmal, und wer sich gewundert hat, warum im Abspann von John Wick 1 als Executive Producer Eva Longoria gelistet wird. Eva Longoria war diejenige, die zustande gebracht hat, dass John Wick 1 überhaupt existiert.
Aha. Ist die Best Buddy mit Keanu oder wie kam es?
Das wird nicht gesagt. Ich habe versucht, also ich habe nicht
viel. Wie die Verbindung entsteht, ja
genau. Die Verbindung, ja genau. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht hatten die mal was oder sowas. Ich habe nicht weiter nachgeforscht.
Natürlich, dann schmeißt ihm noch das Geld nach.
Ja. Also das fand ich echt faszinierend. Genau, und dann wird halt auch über die Dreharbeiten, wie halt dann hier auch Tiger Chen, also dieser Chen Hu, der auch bei Matrix, also Yen Wo-Ping hatte die Action-Choreografie oder Stunt-Choreografie bei Matrix gemacht und Chen Hu war der Stunt-Coordinator, der halt auch mit den ganzen Leuten trainiert hat, die Kung-Fu-Trainings gemacht haben, auch zweifacher oder mehrfacher Wushu-Champion aus China und super cooler Typ. Und der war halt eben da auch mit dabei und dann wird halt die ganze Entstehungsgeschichte so ein bisschen erzählt und dann von Teil, wie dann das zum Erfolg wird und da Teil 2 und da fängt es dann eben, also bei mir fängt es ja an mit Teil 2, dass die Reihe bröckelt. Teil 1 finde ich immer noch mega geil und ab Teil 2 finde ich halt, da haben sie so viele Sachen reingepackt, die machen keinen Sinn und die Doku hat mir auch so ein bisschen gezeigt, warum das so viel keinen Sinn macht, weil wie kleine Kinder sich eingesperrt haben und gesagt, oh, was könnte man denn machen? Oh ja, und dann stell dir mal vor, das wäre so eine gasalamte Assassinen-Gilde, die weltweit operiert und so. Die haben sich halt einfach ausgesponnen. Das sind halt Action-Leute und das sind Stunt-Coordinator, die können, weiß man, wie man sowas cool inszeniert und wie man das dreht. Aber ich glaube, vom Writing haben die halt...
So ein paar Writer wären ganz gut gewesen auch.
Ja.
Und ich habe übrigens, Christian, nur ganz kurz, ich habe gerade nachgeschaut. Ja. Die wird ja als Producerin genannt, ne?
Die Eva Longoria. Das Desperate House war es.
Die hat
Beverly Hills 90210.
Aber die ist ja so auch relativ
Big
Business. Ja. Aber die hat da ja wirklich offiziell investiert, ne? Und die verdient, die hat einen richtigen Jackpot getroffen.
Einen richtigen Jackpot, genau. Also ich weiß zwar nicht, was sie da geritten hat, dass sie sagt, ich mache
das. Das ist der Punkt. Locker. Irgendjemand hat sie überzeugt.
Also die 6 Millionen haben sich für sie gelohnt, auf jeden Fall.
Ja, davon habe ich nur mal gerade geschaut. Also die kriegt, das hat sich gelohnt. Das Investment hat sich gelohnt.
Wobei du ja auch sagen musst, Hollywood sind 6 Millionen jetzt kein so riesiges Investment mehr, ne?
Ja, aber du schmeißt halt trotzdem nicht 6 Millionen auf irgendeine Hirnfurz von einem Star, der meint, ich mache den geilsten Actionfilm.
Hey, Schießerei nicht, wie Matrix
woanders. Er hat vorher noch nie was gemacht. Vor allem, es wird auch dieser Typ, also der von, ich glaube, von Lionsgate war das dann, der dazu erzählt hat, wie das dazu kam, dass die beiden halt Regie geführt haben. Und das war halt nur wegen Keanu Reeves. Und dann hat er halt erfahren, so, ja, die hätten halt ein anderes Angebot gehabt noch. Die sollten einen Film drehen mit Jean-Claude Van Damme und Psy von Gangnam Style. Geil. Und dann er so, what? Das war quasi die Konkurrenz zu meinem Film. Und das konnte er halt gar nicht glauben, dass das so. Dann hat er halt so Schiss gehabt, dass sie das nicht drauf haben, das zu machen. Ne? Aber wie gesagt, Teil 1 ist ja wirklich. Also ich finde, war Teil 2 bis 4, du kannst nichts gegen die Action sagen.
Story ist halt Hirntod irgendwann, ne? Also.
Das hat mich, die hirntote Story hat mich noch nie gestört.
Was das wäre jetzt auch halt krass gewesen, wenn du gesagt hättest, aber wegen der hirntoten Story fand
ja,
ich
nicht gut. Das ist ja der Christian. Ja.
Ich finde halt am aller, also ich konnte ja dann noch verzeihen, dass dann auf einmal die Hälfte der Weltbevölkerung auf einmal auch Assassinen sind und Jagd auf ihn machen und sowas alles, ja mei, so be it. Aber es hatte halt immer so geile Ideen und so geile Szenen, so mit diesem Dog-Fu in Teil 2, glaube ich, und auch mit dem Pferd und so, das ist alles so genial gemacht. Der Abschluss war halt leider diese kugelsicheren Anzüge, die sie im Teil 4 dann haben, wo sie sich quasi einen Meter gegenüberstehen und nur das Sakko kurz vors Gesicht halten und dann prallen da die Kugeln ab. Da war es dann leider bei mir aus. Das geht halt leider gar nicht. Ansonsten hat der auch viele geile Szenen hier mit Donnie Yen. Aber war für mich leider nicht das Actionbrett, was alle gesagt hätten, der beste Actionfilm aller Zeiten, das war es nicht, aber gerade die ganze Stunt-Sachen da drinnen, die muss man, die muss man würdigen,
wenn
man
Action. Dann Wick is Pain, wir haben noch nicht gesagt, wo es die Doku gibt, glaube ich, oder? Hast du schon erwähnt?
Also ich habe es noch nicht erwähnt, nein, ich habe es mir geliehen bei den 99 Cent Aktion bei der letzten vom Prime.
Okay.
Und weil ich wollte mir den sogar schon kaufen mal, wie es ihn bei Apple gab, weil der kostet auch unter 10 Euro oder so, also auch nicht viel. Und wie gesagt, dann gab es den für 90 Cent. Das heißt, die Chancen stehen auch ganz gut, dass der jetzt vielleicht mal so zu Prime kommt.
Ja, oder mal öfter bei den 99ern vielleicht nochmal dabei ist, ne?
oder bei der nächsten 99er-Aktion.
Genau. Ja, krass.
Lohnt sich. Als Fan von John Wick muss man das gesehen haben.
Jetzt muss ich allerdings noch mal einen Trivia-Fact einschmeißen, weil da habe ich jetzt schnell mal geschaut, die Frau Longoria, ob die vielleicht grundsätzlich in die Richtung Investment oder so gegangen ist.
Ja, die macht, die investiert, die ist auch Hollywood-Producer
allgemein. Ja, weil es nämlich spannend ist, die hat 2013 noch mal irgendein Masterstudium gemacht an so einer Uni, wo es um sowas geht. Und 2014 war ja John Wick, also hat sie dann gleich mal ein Investment anscheinend mit ihrer Company oder so.
Wenn Sie ein bisschen Budget haben, nutzen Sie das. Sie können auch mit einem Kleintaler starten.
Da hieß es entweder 6 Millionen in Bitcoin oder 6 Millionen in John Wick.
Genau. Ja, genau. Da sind wir wahrscheinlich gerade beim selben Gewinn. Naja, nicht ganz.
Ja, nicht ganz. Aber Leute, auch wie geil ist Keanu Reeves? Junge, der ist so alt wie ich. Das ist so schlimm. Der hat dann auch, also man sieht so auch sein körperlicher Verfall von Filmen, von
natürlich,
Teil zu Teil. Natürlich, wo dann auch gesagt hat, wo auch schon, ich glaube, ab Teil 2 hat er den Chat der Helsinki gebeten, so, hey, kannst du mich nicht köpfen lassen am Ende der dieses Teils und so. Ich kann nicht mehr so. No, daher kommt dann auch so, hey, Wick is pain. Du musst weitermachen.
Sehr geil. Dann ziehen wir weiter, Leute. Erstmal sehr geil, Wick is pain. Schaut die Doku, wenn ihr John Wick cool findet und schaut sonst die John Wick-Filme, so wie ich, der noch keinen einzigen gesehen hat. Sorry. Oh, Ruhe im Raum. Okay.
Ja, man muss jetzt, ich war eher geschockt.
Uns fällt da nichts zu ein.
Ja, ich bin ja nicht mehr so auf so Action-Zeug.
Ja, das allein wegen dem Hund? Ab.
Ja, genau, der arme Hund. Schon kann ich den ersten Film nicht schauen.
Da gibt es auch so geile Ab in der Doku.
Das spoilerst du jetzt aber nicht. So, wir gehen jetzt weiter. Wir waren im Kino. Wir waren alle im Kino, ne? Kino. Ne? Und es war schön. Und ich fange mal damit an. Also, bevor wir im Kino waren, gab es ja schon relativ viel Marketing oder noch viel wichtiger, es gab irgendwann eine News, die hieß, es wird einen neuen Nackte-Kanone-Film geben. Und was habe ich mir dann gedacht? Meine Fresse, das wird mal wieder richtig beschissen. Wie ging es euch rein, als ihr gelesen habt, Nackte-Kanone gibt es einen neuen Film? Ich glaube, war noch nicht mal ein Darsteller
bekannt. Es kam aus dem Nichts. Ich so, hä, was jetzt, wie, was? Das kann doch nicht
werden, habe ich mir gedacht. Ich war halt genauso wie, keine Ahnung, Colt für alle Fälle.
Ja. Das
wurden noch keine Schauspieler.
Der schon wieder recht ein Reißdreck sein. Braucht kein Mensch.
Und Knight Rider kommt ja auch demnächst. Ja, da werden wir auch uns noch
unterhalten. Dann habe ich mir aber auch, ich bin jetzt schon wieder vorsichtiger. Ich muss ja auch sagen, Jumanji zum Beispiel, da gab es ja auch den neuen Film. Bis ich ihn gesehen hatte, habe ich mir gedacht, das wird ein absoluter Scheißdreck sein und habe ihn dann, weiß gar nicht warum, geschaut und ich fand ihn ja super cool, den neuen Jumanji. Ich
habe ihn dreimal gesehen.
Weil er sich irgendwie was getraut hat und weil er trotzdem irgendwie auch dem Original, es nicht verleugnet hat. So, und dann kam bei Nackte Kanone, glaube ich, der erste Trailer und da hat sich bei mir auch die Stimmung komplett geändert, weil der erste Trailer war mega geil. Also, da habe ich mir gedacht, oha, das haben wir auch gescherzt. Ich glaube, wir haben vor dem Kino noch gescherzt. Wahrscheinlich war in den Trailern waren alle lustigen Szenen.
Jetzt schauen wir mal. Das war ja meine Befürchtung, dass wir
das sehen. Ja, das kam ja dann noch ein Trailer, glaube ich. Und dann irgendwann so, ja, wahrscheinlich haben wir eh schon das Lustigste gesehen. Aber wir geben es uns mal. Wir schauen es uns mal an. Kino-Event immer lustig. Und wenn es nichts ist, dann haben wir trotzdem Content für den Podcast. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich glaube, wir fanden ihn alle sehr, sehr gut. Oder? Alle vier. Ja. Wenn ich mich noch recht entsinne, unser Letterboxd ist, glaube ich, gibt es keinen, der ihn unter 4 Sterne bewertet hat.
Spannend wäre zu sehen, ob wir alle an den gleichen Stellen gelacht haben oder immer unterschiedliche Szenen gehabt haben.
Ja, wir haben uns halt immer die Ellenbogen in die Seiten gehauen, deswegen.
Aber es gab schon echt feine Sachen. Aber erzähl mal.
Also was ich wirklich absolut geil finde, auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, jetzt ist ja doch schon ein paar Wochen her, dass wir ihn geschaut haben. Ja. Ich hätte jetzt erstmal wieder Bock, ihn nochmal zu schauen. Auch deswegen, um zu schauen, ob ich irgendwelche Sachen entdecke, die ich beim ersten Mal übersehen habe. Weil der Film ist halt vollgestopft mit so diesen kleinen Gags im Hintergrund, mit den Wortspielen. Wir haben ihn auf Deutsch geschaut. Übrigens auf Deutsch finde ich auch geil funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich den auf Englisch schaue, dann gibt's halt nochmal neue Wortspiele, weil die müssen anders sein. Auf Englisch müssen manche Wortspiele komplett anders sein als auf Deutsch, sonst funktionieren die nicht.
Also Kudos an Arena-Synchronisierung Berlin oder wie war das mega. Bei Colt Sievers immer?
Also es war mega, mega
gut. Die mussten sich auch Gedanken machen, das zu übersetzen. Wahrscheinlich macht es heute ChatGPT, aber es waren schön eingedeutschte Wortwitze. Hat sehr gut funktioniert.
Es hat
Toll.
Es ist halt oft so, dass manche Sachen übersetzt werden, damit sie halt mit der Optik zusammenpassen oftmals, aber dann im Deutschen nicht lustig sind. Und hier haben sie sich richtig was gedacht. Also sie haben das schon gut gemacht.
Ja. Und also Humor, es ist halt echt der Humor, der, also ich würde sagen, komplett der Humor der Originalfilme, wenn man mit dem nichts anfangen konnte und mit den Flachwitzen und den Wortspielen und dem, ich nehme Dinge wörtlich und handle danach, dann hat man keinen Spaß. Dann hat man keinen Spaß mit dem neuen Film.
Max nimmt mich gerade im Stuhl, weißt du?
Aber ich finde gerade diese Jokes, wo hier unser, ich muss glaube ich der nackte Kanone nicht viel sagen, aber es spielt ja der Sohn des Original, Frank Drebin spielt halt hier die Hauptrolle. Ja. Und er ist halt einfach genauso wie sein Dad. Und der geilste Humor, den ich einfach sonst nirgends so kenne, ist dieses wörtlich nehmen. Hast du ein Beispiel, Max, weil du so gelacht hast? Ich habe leider echt kein Beispiel parat.
Ich kann mich nur noch an die Szene erinnern. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Irgendwie der Typ stellt sich irgendwie, wollen Sie Zigarre? Ganz komisch mit dem Namen, hat so wörtlich genommen. Das war so gut. Ich weiß nicht mal, was er genau gesagt hat.
Ich habe jetzt auch leider keinen wörtlichen parat. Das tut mir
aber jetzt leid. Du hast mich mit diesem wörtlichen so getriggert.
Ja.
Also diesen Moment, ich nicht drauf vorbereitet war. Das ist der Punkt.
Genau, wo er die alte im Büro trifft, hier Peter, und dann zu ihr meint irgendwie, nehmen Sie sich doch einen Stuhl, und sie sagt, nein, danke, ich habe schon einen.
Ja, genau. Und dann das Lustigste ist am Ende nochmal diesen Callback, wo sie, ich nehme den Stuhl doch und zerrt den dann so am Boden schleifen.
Aus der Tür durchs Polizeirevier, ja.
Das ist halt dieser Humor. Und das Geile dran ist, dass du über den Film hinweg, irgendwann kommt eine Szene und du weißt, scheiße, das nimmt er jetzt wörtlich.
Ja.
Und natürlich nimmt er es wörtlich. Und weil er es wörtlich nimmt, passiert halt irgendwas total
Bescheuertes. Das ist halt wieder doppelt so lustig.
Also, es ist so gut. Du bist irgendwann
und
so
Timing, drin. Timing und Pacing war extrem gut. Also ich glaube wirklich, dass alle paar Sekunden ein neuer Witz kam, entweder verbal oder im Hintergrund so diese Cold Cases, ja, also auch so ganz schlechte
Witze, aber trotzdem
war so witzig gemacht.
Ja, ich liebe die Hintergründe. Wenn im Hintergrund, wenn irgendwas im Vordergrund wird was besprochen oder so, und manchmal passiert dann im Hintergrund etwas, was dazu passt, und manchmal passiert im Hintergrund ganz was anderes, was aber einfach sau lustig ist. Und du hast dann so zwei Ebenen, die du gleichzeitig anschaust und dann lachst du halt.
Ich muss den auch nochmal gucken, wenn er draußen ist, weil es gab, glaube ich, so zwei oder drei Szenen, die so ein paar Minuten gedauert haben, wo ich mir gedacht habe, okay, die waren jetzt gerade ein bisschen langweilig und ich bin fast sicher, ich habe da nur was übersehen.
wahrscheinlich.
Also alles in allem, also ich meine, weil du sagst, den Humor, den benutzt sonst keiner, ja, aus gutem Grund, weil der einfach so strohblöd ist. Ja?
Also, und ich habe jetzt Bock, Christian und Fips, ihr habt es ja schon gemacht, ihr habt ja die alten schon gerewatcht. Ich habe ja sogar die Blu-ray, wo ich alle drei habe. Voll geil.
Ja, natürlich, ich habe die auch.
Muss ich unbedingt jetzt rewatchen, einfach jetzt auch noch mit ein paar Wochen Abstand. Und ich habe richtig Bock, dass wir den neuen auch echt des Öfteren nochmal zusammenschauen.
Ja. Gerne, ja.
Auf unserem Offside oder sonst wie. Der, glaube ich, passt da super rein.
Mega, mega, mega.
Ich konnte ja nicht anders. Ich habe nochmal hier diesen Airplane und die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und in einem Raumschiff habe ich beide auch noch mal geguckt. Weil ist ja auch Leslie Nielsen. Es ist auch genau der gleiche saudumme Humor, wo du dich echt wegschmeißen musst vor Lachen, ja.
Ja, es sind doch alles diese Sucker.
Ja, genau. Und es ist genau dieser Humor. Und also das ist. Und erstaunlich auch, also was mich ja immer irgendwie freut und gleichzeitig wundert, ist, wenn sowas so zeitlos ist.
Ja.
Also das funktioniert heute, aber vielleicht, es kommt natürlich auch daher, weil sich der Humor weder früher noch heute irgendwas Zeitgenössischem bedient hat.
Der Humor. Nein, nicht ganz. Also, gerade bei der alten Trilogie ja schon hier, speziell da hier mit George Bush und so. Und
ja, okay, ja.
Oder der Queen so damals. Da hast halt schon.
Aber das war nicht
davon, wenn du in der Zeit groß geworden bist, halt, wenn du jetzt halt das heute siehst, dann lachst
du
halt
die, an null. Die Szene nicht, aber also ich sag mal, der Humor verlässt sich nicht allein auf sowas. Ja, der Humor, lass mich es anders formulieren, der Humor verlässt sich nicht alleine auf den Zeitgeist.
Absolut nicht. Allein schon mit diesen Wortwitzen und so, die funktionieren dann halt auch dauerhaft.
Und ich glaube, es ist deshalb so witzig, weil sich die Hauptcharaktere so ernst nehmen. Also der nimmt ja seinen Polizeijob extrem ernst. Also da nicht so, hoho, ich habe ein lustiges Leben. So, ja, genau, mein Name ist auch Lieutenant. Ja, so. Also daher entsteht ja diese Dynamik, dass es eigentlich aus deren charakterischen Perspektive ja gar nichts zum Lachen gibt. Ja, das
aber macht das so das geil, muss man sagen. Also Liam Neeson hat doch Leslie Nielsen richtig studiert, wie gut er den spielt, wie gut er diesen Sohn spielt.
Das war ja das, was mich neben dem Trailer, wie er dann kam, da gab es dann so ein paar Interviews auch mit ihm und da hat der das so sympathisch rübergebracht, wie er diese Filme halt eben auch gut findet und was er machen möchte, damit er halt da die Leslie Nielsen da überhaupt rankommt und so. Und das hat ihn so sympathisch gemacht. Und den mag den Liam Neeson ja eh gern. Also ich mag den als Schauspieler gern. Ja. Weil als Mensch nicht, kenne ihn ja nicht, aber die als Schauspieler finde ich ihn halt schon richtig.
Gesehen hast.
Und jetzt mal ohne Witz, Pamela Anderson spielt doch auch saugut.
Ja, voll gut. Das war
eine super Überraschung, ja.
Also, und die als Duo finde ich auch echt super passend.
Die haben genauso gut funktioniert wie Leslie Nielsen damals mit der Presley.
Ah ja, genau. Ja, Priscilla Presley.
Und man konnte nicht nur ein bisschen lachen, sondern es hatte echt so ein bisschen kurz vor Tränen Lachen-Effekt.
Ja, also ich hatte Tränen.
Doch, ja, es gab dann wirklich eine Szene, wo mich der Ulk total eingeholt hat. Ja, also wir können es jetzt nicht spoilern. Also das Gute ist, die Trailer verraten wirklich nicht alles und es hat einen Heidenspaß gemacht.
Ganz wichtig auch, ich glaube, das ist schon rausgekommen, es gibt wirklich genug Leute, die können mit dem nackten Kanonium echt nichts anfangen. Also
dann brauchst du es auch nicht versuchen.
Aber wenn ihr damit was anfangen könnt, dann schaut den und nicht hier, ich schaue nur die Alten und das neue Zeug interessiert mich nicht. Nee, der reiht sich ein. Da habt ihr Spaß dran. Da ist so viel geiles Zeug drin. Anschaubefehl. Und wir waren im Kino und es hat sich mal richtig gelohnt. Geil, oder?
Ja.
Dann haben wir noch einen Film auf der Liste. Da kann der Philipp jetzt mal vorlegen und der Christian kann da mit supporten. Habt ihr den eigentlich beide im Streaming gesehen oder war da einer von euch auch im Kino?
Ich habe ihn im Streaming gesehen.
Also beide im Streaming. Dann, Vips, worum geht's? Genau. Was gibt's da Geiles?
Oder nicht so Geiles? Thunderbolts geguckt. Also wurde ja dann quasi guerillamäßig umgelabelt zu New Avengers, der Filmtitel, aber es bleibt trotzdem Thunderbolts. Wollte ich eigentlich im Kino auch schon sehen, ging sich aber nicht aus und bla. Und deswegen jetzt halt im Stream und ich muss sagen, das war ein richtig schöner Anti-Helden-Superhelden-Film ohne Längen. Also hat sich gut durchgezogen. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Der hat funktioniert. Der hat natürlich wieder das alte Superhelden-Thema aufgegriffen. Der junge Herr Pullman hat seine Rolle super gespielt und es hat richtig, richtig gut alles gepasst. Und also eigentlich ein ganz, ganz toller Action-Comedy. Comedy tritt ein bisschen zurück, aber so ein ganz toller Action-Ensemble-Film, den man jedem ans Herz legt, der keine panische Angst vor Strumpfhosen hat. Peter.
Da kurze Frage. Gut gemacht, also CGI und so, da gibt es ja da manchmal schon eine relativ starke Diskrepanz bei so manchen.
Also besser als manche andere Filme aus den Serien.
Besser als manche Marvel-Filme, ja. Genau.
Okay. Ja. Und also wie gesagt, und ich finde es ja tatsächlich ein bisschen schade, dass auch der nicht so der riesenkommerzielle Erfolg war, weil eigentlich hätte er es verdient.
Total.
Ich fand den richtig, richtig super. Aber in meinem Marvel bleibe ich dabei immer noch dieses Problem, dass sie halt ihre größten Helden verballert haben in ihrer letzten Phase.
Mhm. Die Helden, die sozusagen jeder Mainstreamy auch kennt, oder?
Richtig. Und jetzt kommen halt die Charaktere, die eigentlich vom Charakter her interessanter sind, aber die halt nicht jeder kennt. Ja.
Genau.
Aber ich meine, für die meisten Leute gibt es halt die eine Black Widow und dass es da nochmal eine Yelena Belova gab oder irgendwas, ist völlig scheißegal. Ja. Und auch die schauspielerische Leistung, ich fand es total super hier, den, wie heißt er als Red Guardian?
David Harbour.
Ja, genau, Harbour, ja,
den mag super. Ich ja der ist so geil und Red Guardian ist eh super.
Das passt einfach alles super gut zusammen. Und ja, wie gesagt, also eigentlich ein richtig, richtig, richtig schöner Film und auch, also, wie gesagt, zwei Probleme wie immer. Es sind halt nicht die großen Glamour-Helden wie Captain America, Thor, Iron Man und was weiß ich was, sondern es ist so dritte Reihe, sage ich mal. Finde ich interessant zu gucken. kann mir aber vorstellen, dass es mainstreammäßig halt nicht so, viele nicht so interessant finden. Und das Zweite ist, also völlig sogar als Marvel-Fan, die Filme folgen halt wirklich immer dem exakt gleichen Muster, ne? Irgendjemand tut was Heldenhaftes, zweifelt an sich selbst, bekommt sein Selbstvertrauen zurück und rettet den Tag. Das ist 90% der Marvel-Filme, kannst du auf diese Formel runterbrechen. Und da wird es dann irgendwann ein bisschen stressig. Also, es ist nicht stressig, es wird langweilig.
Eintönig.
Eintönig.
Du weißt halt schon, was so passiert.
Im Fall von Thunderbolts, sie haben ihn nicht zu lange gezogen, der hat eine ideale Länge. Also ich war tatsächlich erstaunt, dass der so schnell vorbei war. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil ich habe mich zwischendrin nicht gelangweilt.
Obwohl er über 2 Stunden geht, ne?
Ja.
Ich finde es ein bisschen gerusht hier von dem, wie heißt der Typ, den der Pullman
Sentry spielt?
Danke, den Sentry, wie er halt erst so quasi da vom No-Name zum Kumpel, vom Kumpel zum Badass.
Ja, das war ein bisschen rushed, halt das ist richtig.
Vor allem mit dieser Tussi da, also das war halt ein bisschen doof. Aber wie du schon sagst, ich meine, fast 80-90% aller Filme kann man durch so eine Formel
ersetzen. Ja, das stimmt.
Und da geht es halt viel um die Charaktere und das Drumherum. Und deswegen, ich fand das halt hier so viel geiler, dass es halt die Thunderbolts waren und nicht halt wieder Captain America oder so.
Ja, ich auch. Halt ich bin da voll war. Dabei. Ich mag und die kleinen auch, was Helden. Ja.
Mit dem, genau, es ist so ein bisschen so eine PG-13 Suicide Squad Story, was sie da machen. Ne? Wobei ich auch sage, so teilweise ja schon recht düster, wobei sich ja vieles ja dann wieder zum Guten wendet. Und Marvel wird nie sowas machen wie ein Suicide Squad. Deswegen wird das so das Maximum sein, was wir halt bekommen werden. Damit war ich jetzt aber schon zufrieden.
Ja, außer Deadpool spielt mit. Ne? Wenn Deadpool mitspielt, kann es auch ein bisschen seltsamer werden.
Ja, aber ich glaube nicht, dass Deadpool dann in so einem Avengers-Movie mitspielen wollen, den sie halt dann eben...
Wahrscheinlich nicht, nein.
Zum Kassenschlager machen lassen.
Richtig,
aber wie gesagt, also man hört schon raus, mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn hier mit meinen Kindern geguckt, also mit 2 von meinen 3 zumindest, die waren auch sehr gut unterhalten. Der Sohnemann sowieso, der fand es auch ganz witzig. Und ja, und sogar die Tochter fand ihn gut, weil es da auch ganz gut war. Echt nette Unterhaltung, also kann man nichts sagen. Hab mich sehr gefreut drüber.
Ja, also aber für Fans auf jeden Fall. Und eigentlich muss ich schon sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn sie mal nicht dauernd tot reiten und da ist der Hulk und da ist der und da ist der.
Ja,
genau. Eigentlich eine geile Idee. Aber ja, zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, viele in diesem Genre, die jetzt nicht so tief drin sind wie ihr, die bei denen zieht halt gerade, dass es Characters sind, die sie irgendwie kennen. Und wo sie auch wissen, der macht das und das ist denen sein Skill und so. Ich glaube einfach, dass da auch eine Müdigkeit da ist, sich immer wieder mit Neuen anzufreunden, wieder zu lernen, was hat der für einen Skill. Und wie du sagst, dann ist dann doch alles wie am Reißbrett. Vielleicht einfach eine Müdigkeit da.
Ja, das ist halt aber auch schwierig, weil was willst du denn machen? Ja. Also entweder magst du halt Superhelden oder bist du ein bisschen auch in diesem so Comic-like Fan davon. Dann darfst du dich auch nicht ermüden, dass es halt mal, oh, da gibt es mal andere Superhelden. Ich will aber nicht Spider-Man.
Ja, eben. Also wie du es machst, ist falsch.
Ist halt echt halt schwierig.
Ja.
Und ja, wenn jemand keine Superhelden-Stories mag, dann braucht er sich auch Thunderbolts nicht
anschauen. Nee, ich glaube, das Problem ist halt, dass sie mit ihrem ersten bis zu Avengers hier, Endgame und sowas, dass sie da auch sehr viele Leute abgeholt haben, die sich jetzt in dem nicht so auskennen, weil man einfach die Namen schon mal gehört hat. Ja? Mhm. Also auch du musst kein Superhelden-Fan sein, um Iron Man zu kennen. Ganz, ganz banal, oder?
Ja, genau.
Und das Problem ist, dass die Leute jetzt natürlich nach den Avengers-Filmen enttäuscht sind, wenn sie den anderen Kram kennen, weil sie kriegen lauter Leute vor die Nase, die sie nicht kennen, mit denen sie sich erstmal beschäftigen müssten und die halt nicht ganz so einfach zu schlucken sind wie jetzt die anderen. Ja, und insofern muss ich halt sagen, ja gut, dann ich hoffe, sie machen die Filme so weit, aber ich fand jetzt die letzten allesamt jetzt nicht völlig scheiße und teilweise waren sie richtig gut.
Ja.
Bin jetzt echt gespannt auf Fantastic Four, vor dem habe ich ein bisschen Angst.
Weil ich mittlerweile weniger als am Anfang. Also mittlerweile bin ich
total versöhnt,
wegen dem Ende hier, das Ende von Thunderbolts.
Ja, nee, bei Fantastic Four habe ich immer noch so ein bisschen den Schmerz, dass da ist so viel drin, was ich von vornherein in Filmen nicht besonders mag. Das fängt bei diesem...
Aber da sprechen wir dann drüber, wenn du den gesehen hast.
Machen wir ein andermal.
Aber weißt du, was interessant wäre? Sag mal, ordne den mal kurz noch ein, weil das kann für jemand, der Thunderbolt schaut, das natürlich interessant sein. Wie spielen die beiden Filme irgendwie zusammen? Das musst du kurz erklären.
Ja, es gab nur eine Post-Credit-Scene, wo eben auf die Fantastic Four verwiesen wird, dass eben ein Raumschiff mit dem Fantastic Four-Logo in unser Sonnensystem einfliegt.
Genau. Okay. Was ja interessant ist, weil die beiden ja in unterschiedlichen Universen spielen.
Also aber es ist halt Cross-Promo am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ja,
hat es gar nichts mit der Story
oder so zu tun. Die Universen kollabieren ja im Moment in dieser
MCU-Geschichte.
Ja. Ja. Das heißt quasi, wenn sie das durchziehen, wie es in den Comics ist, dann werden die ganzen Erde 661 und 3795 werden alle in eine Zeitleiste kollabieren.
Vielleicht wäre das ganz gut, dann ist es immer wieder ein bisschen griffiger.
Genau, das
weil ich glaube, die Multiversen machen es auch nicht leichter für den Mainstream.
War für mich persönlich ein Riesenfehler, dass sie die Storyline versucht haben. Aber sie rudern ja auch so ein bisschen raus, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, sie haben es selber auch gemerkt, dass sie sich damit vielleicht ein bisschen verhoben haben. Aber für sie ist das alles so es soll ja so ein bisschen so ein Reboot werden, weil wenn die ganzen Realitäten kollabieren, dann kann man natürlich wieder einen neuen Iron Man hinstellen und
darf ist schon ganz
vielleicht
gut.
Doch noch Iron Man werden.
Ne? Ja, das ist schon eine ganz gute Idee. Jetzt abschließend habe ich noch einen Trivia-Effekt für euch, das hört sich schon krass an, ne? Thunderbolts hat rund 371 bis 378 Millionen US-Dollar eingespielt. Und hat damit die Gewinnschwelle von etwa 425 Millionen Dollar deutlich verfehlt.
Ja, ist krass, ne?
425 Millionen
Gewinnschwelle. Also im Minus, oder was?
Ja, also Gewinnschwelle. Minus, das streue ich jetzt mal ein, auch wenn es eigentlich ein Metathema ist. Aber ich glaube, wir hatten es auch schon mal angesprochen. Diese explodierenden Kosten bei den Filmen zusammen mit der Tatsache, dass der Erfolg von den Filmen immer noch an dem Kinoumsatz gemessen wird, der am Ende ja überhaupt keine relevante Größe mehr ist. Weil
ja, ich fand nur die, genau, also da hast du vollkommen recht, weil das weltweit eingespielt ist ja nur Kino.
Ja.
Ist ja nur Kino.
Das gut, funktioniert jetzt
ist so nicht mehr. Das ist halt die Frage, man kann das nicht mehr so einfach rechnen. Das kann man halt schön vergleichen, weil dann ist die Frage, wie viele Disney-Plus-Abos hat dieser Film jetzt sozusagen bewirkt? Da wird es dann schon schwieriger, das von außen zu beurteilen. Deswegen wird halt sowas geschrieben. Aber die Zahlen sind schon, also ich die Zahl von gespannt. 425 Millionen ist beeindruckend.
Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn so Hollywood-Produktionen in diesem Maße nach Trump-Dekret auch in Hollywood produziert werden müssen und dann quasi dreifache Kosten müssen, kriegen wir dann halt ein Drittel der Qualität nur noch, weil die werden mehr Geld in die Hand nehmen können, weil sie werden ja nicht mehr Gewinn machen danach. Also die sind ja nur, also sie kosten ja nur 200 Millionen, weil es ist, keine Ahnung, im Studio Babelsberg dreht das meiste von diesem Marvel-Film.
Ja.
Das noch weiter
machen.
Das Marketing, und das siehst du ja, ich weiß gar nicht, was willst du denn noch über 100 Millionen oder noch mehr in Marketing stecken und dann trotzdem nicht den Effekt erzielen?
Das normalerweise sagen sie ja, du hast Marketing quasi nochmal fast die gleichen Kosten wie für die Produktion.
Genau.
Und da teilweise frage ich mich da allerdings dann auch, wo ist denn dieses Marketing? Weil ich kriege für ganz viele Sachen überhaupt kein Marketing mehr mit.
Richtig.
Das geht. Ja, also da sind wir, glaube ich, in den falschen Kanälen unterwegs. Also ich denke
dass gerade
so ein Film,
U-Bahn-Plakate.
Der Film wird einfach in einer ganz anderen Altersklasse Promo gemacht. Ja, also wie viel TikTok-Creatern folgst du denn, die sowas mit einstreuen?
Da bin ich mir bei den Filmen aber nicht sicher, ob die
wirklich
an die Alterszielgruppe gehen.
Ich habe es bei Thunderbolts nur mitbekommen, weil ich ein paar bei Instagram folge, die sozusagen so Influencer, aber so zu Gaming eher, die ein bisschen jünger sind, die waren alle bei der Premiere, auch hier Fantastic Four-mäßig waren die alle dabei, haben hier und da tausende Stories dazu gemacht. In dem Bereich, die wollen alle Geld sehen.
Ja. Vielleicht weniger Geld für Influencer ausgeben und uns mal einfügen, wäre vielleicht mal eine geile Idee, oder?
Ja, wir würden uns auch
hergeben. Wir schauen Filme an, bewerten.
Ein bisschen Influenten. Genau, und in dem Sinne gehen wir auch direkt in die Quickies, wenn wir uns schon mal hergeben. Wir haben noch ein paar Sachen, die werden wir einfach, jeder wird sie wieder versuchen, so kurz wie möglich zu halten, aber mit so viel Informationsgehalt wie möglich. Wir haben ein paar Sachen, die wir eben nochmal kurz euch mitgeben wollen, die wir nicht unter den Teppich kehren wollen. Da ist jetzt auch noch schnell vom Tax was in die Liste mit reingeflogen, wo ich noch gar nicht weiß, was es ist. Und ich habe dann am Ende auch noch einen. Aber wir fangen an bei den Quickies mit dem Christian.
Oh mein Gott, ja, ich habe mal nachgeholt und das zu meiner Schande geschehen, dass ich den zum allerersten Mal gesehen habe, den Film La Haine, Hass, diesen französischen Kultfilm in Schwarz-Weiß gedreht über die Aufstände in den Vororten von Paris, als ein, glaube ich, arabischstämmiger Jugendlicher von der Polizei schwer verletzt wird und dann schlussendlich auch stirbt und begleitet die drei Freunde mit, glaube ich, auch Vincent Cassel in seiner allerersten, oder zumindest größeren Filmrolle, die so drei Jugendliche durch die Nacht, wie sie auch da nach Paris reinfahren und raus und Spiel über Gewalt, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Großmut, Großkotz und den allgemeinen Hass auf die Polizei in Paris, beziehungsweise den Vororten. Also
und Empfehlung?
Absolute Empfehlung, genau. Ich konnte nicht hundertprozentig nachempfinden, warum der so gefeiert wird, aber das ist vielleicht auch, dass ich den damals verpasst habe. Also ich weiß nicht.
1995, ne? Ist halt doch einfach Jahre mal 30 Jahre
her. Das ist halt deswegen. Also ich weiß, kennst mir ja, dass ich dann nicht sage, ich mittlerweile ja schon alles 10-mal gesehen. Nein, also 95, wenn man den gesehen hat. Aber ich meine, das ist auch so wie damals, fand ich halt sowas wie Blood in, Blood out und so diese ganzen, was schon, LA-Rapper, Gangster-Filme halt auch geil und cool. Mittlerweile kannst du die halt nicht mehr angucken. Und ich glaube, La Haine hat halt deutlich weniger an eingebüßt da drin. Also absolut immer noch empfehlenswert. Vor allem auch Vincent Cassel spielt mal wieder ziemlich gut. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, für 3,99 gab es den bei Apple. Deswegen habe ich mir den mal endlich gekauft auch.
Ja, gibt es überall recht günstig. Du kannst direkt weitermachen.
Genau, und dann habe ich mir noch eine Doku angeschaut. Zwar vor mit hier Vic is Pain. Und zwar Living with Chucky. Eine Doku über Child's Play, also Chucky die Mörderpuppe, wie sie ja bei uns genannt wird, der mittlerweile auch schon ein paar Teile auf sich hat, die ich auch alle sehr mag, also die zwar auch alle sehr cheesy und trashy und campy sind, aber trotzdem, wie ich finde, extrem unterhaltsam. Und hier geht es weniger um die Filme als wie um die Filmemacher. Die Doku wurde gedreht von der Tochter des Puppeteers quasi, also des Hauptverantwortlichen, der für die Puppen und Puppenchoreografie und Steuerung und so von den Puppen zuständig war, weil es auch ihr ganzes Leben halt auch bestimmt hat, wie ihr Vater die ganze Zeit auf Dreharbeiten war mit Chucky und so. Und wirklich, wirklich sehr witzig. Und auch, wie ich finde, empfehlenswert. Und ich habe auch hier einige lustige Sachen erlebt oder gelernt. Und jetzt muss ich ganz kurz, sorry.
Das ist aber jetzt ein ganz schön langer Quickie mit Beispielen. Quickie. Ja. Und dann noch was raussuchen im Quickie. Uiuiui.
Ja, wie heißt denn der?
Kurze Recherche. Ich muss mal meine AI-Agenten starten.
Na, der den Chucky spielt, der Bösewicht, Marvely Ray, der Manson Lee, Charles Lee Ray, der Schauspieler, ich hab das nicht gedeckt, dass der Schauspieler von dem Gangster, der dann als Geist in Chucky reingeht und ihm dann über alle Teile spielt, ist Grima Schlangenzunge. Nämlich Brad Dourif, der Schauspieler, der auch in Herr der Ringe Grima
spielt. Ja, gut, das passt ja. Der sieht ja eh schon ähnlich aus.
Genau.
Sehr geil. Genau. Next, Christian, next.
Sorry, ja. Next. Love Hurts habe ich noch geguckt. Love mit Ke Huy Quan. Data, beziehungsweise
Data?
Auch,
unser Data.
Short Round aus Indiana Jones. Also der Kind-Schauspieler von damals, Data von Goodies oder auch eben Short Round von Indiana Jones. Groß geworden hier bei Everything Everywhere All at Once wieder zurückgekommen. Genau. Ja, spielt hier eine wie ich finde, nicht ganz so auf ihn passende Rolle eines ehemaligen Auftragskillers, der sich zurückgezogen hat und quasi in Undercover als Immobilienverkäufer arbeitet oder aber von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Gab es auch bei den 99 Cent für Amazon, kommt dann wahrscheinlich auch bald flächendeckend. Der kommt allgemein nicht so gut weg, was ich sagen muss, ist nicht gerechtfertigt. Ja, also ich fand den sehr, sehr unterhaltsam.
Ah, der Phipps hat ihn auch geschaut, ne?
Ja. Genau, Phipps hat ihn auch geschaut. Wir haben eine ähnliche Meinung, glaube ich.
Der war absolut geile cool. Action. Das ist jetzt kein Witzige Film.
Charaktere.
Das ist jetzt kein Film, der das Genre neu erfindet oder irgendwas, aber es ist halt so, Christian hat die Story ja schon zusammengefascht.
Genau, und zweimal gleichen Quickie brauchen wir auch nicht. Aber, aber du fandst ihn auch gut.
Ja.
Aber Philipp, was fandst du denn sonst noch so gut? Jetzt kommen wir zu deinen Quickies.
Ja, ich hab voll gut. Ich hab sie hier geheimnisvoll als der Geheimtipp der deutschen Comedy umschrieben. Ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, weil so geheimnisvoll war das gar nicht. Aber nachdem ja mein Freund Bulli wieder überall mit seinem Kanu des Manitou irgendwo in der Presse und sowas unterwegs war, habe ich mir tatsächlich gedacht, ich gucke mir mal seinen LOL Laughing Out Loud an. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch mal geguckt?
Ja, drei Staffeln oder so geschaut.
Ja. Ach gut. Cool.
Mega.
Ich habe mich ganz dabei amüsiert. Ich finde das Konzept ziemlich, ziemlich cool.
Mega. Erste Staffel unvorbereitet rein. Ich habe Tränen gelacht.
Also
es nutzt sich über die Staffeln ein wenig ab.
Ja, ich glaube, alle werde ich auch nicht durchgucken.
Ich habe die erste Staffel, ich habe in alle Staffeln mal reingeschaut, glaube ich, finde es nicht lustig.
Ist nicht, ja, aber bei dir ist beim Humor, manche Sachen funktionieren bei dir einfach nicht.
Ja, ja, ist so. Aber wie gesagt, für mich war es eine Überraschung, weil ich mich nämlich davor gedrückt habe.
Ach, geil, okay.
Aber ich habe deutsche Comedy, geht es mir ganz oft so wie im Christian, dass ich es echt nicht witzig finde, ja. Aber es reißen dann hier Mirko Nonchef und sowas, das reißt halt dann bei mir irgendwo.
Ah, stimmt, erste Staffel und so, da lebte er noch.
Da lebte er
noch. Ja, aber da sind einige Highlights.
Viel zu früh verstorben.
Ja, auch der hier Max Giermann als Klaus Kinski, das kann der 100-mal machen und ich werde mich bepissen vor Lachen.
Ja, absolut. Aber geiler Tipp, Wips.
Ja, und ich finde die allen sich alle gut, deswegen, deutsche Comedy funktioniert bei mir zum Teil schon. Null. Das Konzept mit Null funktioniert bei mir.
Und next, Philipp.
Next. Midnight Meat Train hatte der Christian auch gesehen. Wie beschreibe ich das? Ich kann es nicht schnell beschreiben. Ein relativ gewalttätiger Horror. Splatter ist es nicht. Christian, hilf mir.
Es ist ein düsterer Horrorfilm nach einer Kurzgeschichte.
Genau. Mit Winnie Jones und Herrgott, gerade Hirnaussetzer. Wie heißt der?
Von Ryo Kitamura.
Das müssten wir besser vorbereiten in Zukunft. Der Bradley Cooper war dabei.
Der Bradley war dabei.
Der war dabei, genau. Ja. Der war
Bradley Cooper. Und der spielt halt einen Fotografen, der eine Obsession für irgendwelche dunklen, geheimnisvollen Dinge entwickelt und eben diesen Butcher, diesen Serienmörder durch die U-Bahnen verfolgt. Und also sehr, sehr unterhaltsam. Ich hatte da echt viel Freude an dem Film. Ist schon ein bisschen älter, 2008, also mehr so ein Rückblick und kann man jedem empfehlen, der sowas mag.
Genau. Ich habe die sogar mehrmals gesehen schon, das muss ich dazu sagen.
Weil sehr schön.
Kitamura, der Regisseur, ein...
Merkst du, der Peter will uns abwürgen. Sehr schön. Nächster.
Merkst du? So wird das nichts mit Quickies. Aber der Christian hat ihn auch öfter gesehen und Kitamura. Das darfst du jetzt schon nur sagen, was du zum Kitamura sagen willst. Den kenne ich glaube ich, nicht. Was kann der Kitamura, Christian?
Ein Bierchen holen vielleicht.
Kitamura, der ist groß geworden in Japan mit dem Film Versus. Der ist und er ist auch bekannt geworden, er hat bei dem Metal Gear Solid 1 Remake Twin Snakes für den GameCube, da wurden ja die Zwischensequenzen neu directed und da war er der Director.
Du hast ein Trivia-Wissen drauf. Wahnsinn. Ich muss ja sowas immer googeln und dann hier glänzen, aber du weißt es einfach. Tax, du hast
ein
Recap.
Ich habe einen fantastischen Rewatch. Wahrscheinlich hat es von euch noch immer keiner angeschaut oder weggeschaut. Fleabag mit der fantastischen Phoebe Waller-Bridge, ja, die damals ja das Drehbuch geschrieben hat. Plus, ja, ich finde den schwarzen Humor fantastisch, wie sie immer mit dem Publikum redet.
Und du magst die auch ganz gern, gell?
Und ich lasse ja nicht nach, ich finde die Idee ja ganz nett, ja, genau. Also wirklich durchgebinged, tatsächlich, hat riesen Laune gemacht. Es fehlt die Staffel 3, aber mal schauen. Jetzt war sie ja dann im, wo war sie, James Bond Story geschrieben und im Indiana Jones hat sie ja mitgespielt. Mal gucken, was da noch kommt, ja. War sehr fein.
Und ich schaue nur noch zum Philipps und sage, Philipp, schau, und zu euch sage ich allen, schaut South Park Staffel 27.
Ja, muss ich. Es wird nicht auch noch nicht reingeschaut, genau.
Es wird nicht schlechter. Und gerade, du hast vorhin was angesprochen, Christian, Trump und Tariffs. Ja, auch das wird des Öfteren aufgegriffen und ich liebe es.
Es ist nicht unfair? They've been very unfair. Ja, mal schauen.
Es versüßt mir die Tage.
Ja. Wo läuft es überall, oder?
Man findet Paramount Plus oder im Internet irgendwo vielleicht auch.
Genau. Ja.
Ne? Dann sind wir durch. Das war doch schön. Nächste Folge Play könnte interessant werden. Es kamen einige Releases. In 2 Wochen circa gibt es die dann auch. Und vielleicht hat der Tax bis dahin dann auch mal wieder was gespielt. Ich schaue in deine Richtung, Tax. Indiana Jones DLC. Ja. Da gäbe es eine Option.
Ja, aber ich muss ja noch an Death Stranding arbeiten. Na, let's see.
Ja. Ah ja, das gibt's ja auch noch.
Ja.
Cool, danke fürs Hören. Gerne Feedback auf den üblichen Kanälen. Auf dem Discord könnt ihr auch kommen. Abonniert uns, wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, bei Spotify, bei Apple Music, wo ihr sonst gerade zuhört. Freuen wir uns, hilft uns auch und motiviert uns sehr. Und ja, schöne Wochen dann, in 2 Wochen. Nächste Geekzone, dann geht's um Spiele. Bye, bye. Ciao, ciao.
Schöne Zeit, bis bald.